plötzlich unter dem Schnee gab es eine Eisfläche. Und da fing er an, nach außen zu gehen. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder diese Betonsäule, die man hat zwischen diesen Geländer, zu treffen. Zweite Lösung war, freiwillig ausfliegen. Aber wir geben ungern auf. Also ich bin freiwillig abgeflogen. Und diesen Moment vergesse ich nie. Weil wenn wir kommen mit dem Auto mit voller Licht und du siehst die Nadelbäume und es hätte geschneit, es waren wie Weihnachtsbäume. Wunderbar schön. Und dazwischen gab es so große Steine, wie in Asterix, diese Hinkelsteine. Aber wir haben Glück gehabt und sind bergab Slalom zwischen den Bäumen und Hinkelsteinen gefahren. Und plötzlich gab es da eine kleine Erhöhung. Das war die Straße, die Rallye-Strecke. Das heißt, wir hatten in Praxis eine riesen Abkürzung gemacht.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn dieses Interview fand halbfahrend statt und das nicht in irgendeinem Auto. Ich hatte nämlich das große Glück, zwei Tage mit einem BMW 2002 TII von der BMW Classic an der diesjährigen Bavaria Tour teilnehmen zu dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle an die BMW Classic. Die Ausfahrt hat der BMW 02 Club veranstaltet und Start der jeweiligen Tagesetappen war Oberammergau. Und weil es alleine im Auto immer etwas langweilig ist, saßen wir zu zweit in diesem wunderschönen Vertreter der sogenannten neuen Klasse. Und der andere im Wagen, das war Rauno Altonen, der Rallye-Professor. Mein Gott, was habe ich mich gefreut und was waren das für tolle zwei Tage neben Rauno. Er war ja eines der großen Vorbilder von Walter Röhrl und er trägt seinen Spitznamen zurecht, denn er wollte immer ganz genau alle technischen Zusammenhänge verstehen, bevor er sich auf die Jagd nach Bestzeiten gemacht hat. Und weil sein Wissensdurst sich nie nur auf vier Räder beschränkt hat, war er auch auf dem Motorrad, dem Snowmobil, im Rennboot und selbst im Flugzeug flott unterwegs. Die Detailversessenheit und der Wunsch, Dinge nicht nur zu verstehen, sondern auch zu verbessern, ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche seines Lebens. Und so habe ich, als das Mikro aus war, auch erfahren, wie man die effizienteste Sauna baut, was bei Dächern von Holzhäusern in Finnland zu beachten ist und viele andere Dinge. Und es ist so interessant, ihm einfach zuzuhören. Und ich bin mir sicher, euch wird es bei diesem Podcast genauso gehen. Viel Spaß mit dem Rallye-Professor. Viel Spaß mit Rauno Altonen.
Was wichtig ist im Rallye-Sport, der Sitz darf nicht zu hart sein. Weil, wenn Sitz hart ist, die Augen, die Vibrationen vom Karosserie kommen zu dem Körper und Augen. Und Augenmuskulatur kann es nicht lang genug aushalten. Also ich bin immer mit ziemlich weichen Sitzen gefahren, damit ich länger genau sehen kann. Das war Grund. Es war nicht die Frage von Bequemlichkeit, Komfort. Es war die Frage, sehen können, weil im Rallye-Sport, du hast ja Information optisch, Augen, ja. Akustisch, Ohren. Ja. Die beiden sind die wichtigsten Informationen. Alles andere kommt nachher. Diese sogenannte Popologie, also man fühlt, was das Auto macht, das ist wie Geschichtsforschung. Das ist schon passiert, wenn du das willst. Du musst das im Voraus sehen und hören.
Ja. Und hören, was hört man da? Die Fahrbahnbeläge,
Nässe, Eis? Ein Reifen, Fahrwerk, Feder, Dämpfer, Karosserie, Motor, alle haben eigene Schwingungen. Mhm. Und die geben mehr Information, was eigentlich passiert. So ein ganz einfaches Beispiel, als ein Tipp für die Leute, die ohne Stabilisierungssysteme Auto fahren, ist, dass wenn du plötzlich auf Eis hörst, wie der Motor hochdreht, es heißt, deine Antriebsräder drehen durch. Und ein Drittelsekunde später geht das Auto dann in der Richtung. Also wenn du dieses Signal vom Motordrehzahl hörst, musst du schon anfangen, möglicherweise gegenlenken, etwas Gas weg und so weiter. Weil menschliche Reaktion in den besten Fällen auf der Straße ist etwa 0,3 Sekunden. Mhm. Es kann auch länger sein. Wir hatten einmal von den vielen Leuten, die ich gelehrt habe bei Fahrerlehrgängen, einen jungen Mann, hochintelligent, aber alle seine Reaktionen waren mehrere Sekunden. Dann habe ich gesagt, also das ist ein bisschen zu lange überlegt. Und er sagte, jawohl. Meine Mutter hat immer gesagt, zuerst überlegen und dann agieren. Und das leider geht nicht beim Autofahren.
Nein, das stimmt. Und speziell nicht beim Rallyefahren, wo man einfach gar keinen Platz hat.
So ist
es. Wo man weiß, der nächste Baum
ist
die zu lange Reaktionszeit. Oh no. Jetzt muss man mal sagen, wir sitzen hier in der BMW-Bibliothek und wir sind auf der Bavaria-Tour eingeladen. Du bist natürlich der Stargast hier und schon rumgefahren. Und dankenswerterweise durfte ich jetzt mal heute dazukommen. Und wir fahren heute und morgen zusammen im Auto in einem wundervollen BMW 02. Wir haben jetzt gerade drüber gesprochen. Vielleicht fangen wir damit einfach fast an. Mit dem letzten Monte-Einsatz. Das war ja die Monte Carlo Historique, die du für die BMW Classic gefahren bist mit einem Mini. Und wir haben gerade die Geschichte gehört. Also die haben gesagt, ach, wir machen da so eine kleine Aktion draus und fahren eine kleine Runde. Aber das gibt's bei dir nicht, ne? Entweder ganz oder gar nicht. Und du hast dann auch richtig trainiert und einen großen Einsatz draus gemacht.
Naja, also ich bin der Meinung, dass es wird im Leben sowieso zu viel improvisiert. Und es ist schöner, wenn man die Möglichkeit hat, sich vorzubereiten.
Ja.
Es ist schöner. Weil trotzdem kommen es Überraschungen.
Das stimmt. Ja, und da hast du dich ja wirklich akribisch drauf vorbereitet, ne? Also du hast dich ja wirklich akribisch drauf vorbereitet, ne? Bist vorher die Strecke abgefahren.
Ja, also das gehört zu diesem Sport. Man muss sich vorbereitet sein. Und zum Beispiel sogar in Monte Carlo Rallye Historique, das ist ja, wie man sagt, Gleichmäßigkeitfahrt oder Regularity international. Das heißt, dass wir brauchen nicht auf Bestzeit fahren. Mhm. Aber diese Rallye ist so gut gemacht, dass ohne Training und sogenannte Gebetbuch, also dass ich schriftliche Anweisungen vom Beifahrer bekomme, kann ich nicht diesen Schnitt erreichen. Also man muss schon richtig hart fahren, damit man im Schnitt bleibt.
Und der Stig Blomqvist war dann dein Service?
Ja, weil das Auto war gebaut von Söderqvist Engineering in der Nähe von Gothenburg. Und der Stig Blomqvist ist mein alter Freund und er ist auch ein Freund von dem Mann, der das Auto gebaut hat. Und dadurch hat der Stig das gemacht, dass er Serviceauto fährt. Also, weil er als Mann mit, er sieht die Dinge nicht eng. Es gibt viele Leute, die sagen, mich Serviceauto fahre, das mache ich nicht. Also der Stig ist ein offener Mann.
Du bist übrigens der zweite der fliegenden Finnen in meiner Interviewreihe. Der erste war Simon Lampinen.
Ach so.
Den habe ich auch schon interviewt. Und das ist ja toll, der wohnt ja in Hamburg. Das ist, ich komme aus Hamburg, von daher ist es einfach.
Ja.
So, jetzt müssen wir dazu kommen, wie du einer der fliegenden Finnen geworden bist. 1938 bist du geboren.
Ja.
In Finnland. Und wie bist du zum Motorsport gekommen?
Ja, ich habe angefangen mit Rennboote.
Ja.
Weil mein Vater war ein begeisterter Motorsportler und dazu gehörte Rennboote, Motorräder, Autos und so weiter. Und er hatte ein Team von Rennboote. Und ich durfte als ganz kleiner Junge auch ein Rennboot fahren. Mhm. Und dadurch, dass wenn man jung und klein ist, ist man auch leicht. Und die waren Außenbordmotoren, 500 Kubikzentimeter Motoren. Die gingen so 110 km/h. Und mein kleines Gewicht hat geholfen. Ich war 7-mal finnischer Rennbootmeister und auch 1-mal skandinavischer Meister. Und dann ging es weiter. Weil ich habe dann schon früher angefangen, mit Motorrad zu trainieren. Mhm. Und ich weiß, das erste Motorrad, was ich fahren durfte, das war ein 250er. Und ich war so klein, dass, also wenn ich auf dem Sattel saß, meine Beine haben gar nicht bis zur Straße gereicht. Also ich habe so gelöst, ich habe das Motorrad gegen eine Wand, also neben eine Wand geschoben. Dann gestartet, dann aufgestiegen und dann habe ich erste Gang gewählt, beide Füße auf den Fußstützen und dann mit Ellenbogen von dem Wand mich weggeschoben und Kupplung hoch und fahren. So habe ich gemacht, schon wenn ich war 10 oder 11, mit den relativ schweren Motorrädern. Also ich habe das Motorradfahren früh gelernt. Mhm. Und ich bin wenig auf die Straße gefahren. Ich bin immer Waldstraße gefahren.
Okay, also das.
Wo man driftet.
Ja, mit Motorrad auch.
Mit Motorrad? Also, genau, ja, Motorrad driftet schön. Du kommst in die Kurve und gibst Gas und das Gerät stellt sich leicht quer und das macht Spaß.
Und besonders beruhigend, wenn man eigentlich gar nicht auf den Boden kommt.
Ja.
Also, du bist aus einem Motorsporthaushalt und dementsprechend haben deine Eltern dich nicht blockiert in deiner Jugend.
Nein, also mein Vater war einer der schnellsten Motorradrennfahrer Finnlands vor dem Zweiten Weltkrieg.
Okay.
Und daraus kommt eben, dass er dann seine Motorsportinteresse über den Krieg weitergehalten hat. Und sofort, wenn es möglich war, hat er wieder mit Motorsportaktivitäten, um andere Leute zu unterstützen, machen. Mhm. Und er hat zum Beispiel weit geholfen, dass in Turku, wo ich wohnte und wo ich geboren bin, Speedway-Rennstrecke zu fahren. Und ich war auch finnisches Speedway-Meister. Speedway ist oval 400 Meter.
Ja. Alles quer.
Ja, aber zu quer macht langsam.
Ja, genau.
Das ist auch wichtig.
Wie beim Rallye fahren.
Ja, und dann, also dazu gehört ja eigentlich, es gab dann 1000 Meter Sandbahn. Die sind so Pferderennstrecken. Hm. Und da gab es auch Meisterschaft, da bin ich auch finnischer Meister auf dem 1000 Meter Sandbahn. Unterschied ist im Speedway. Das Motorrad hat keine Gänge, kein Getriebe. Es gibt nur Kupplung und Eingang, also was man hat. Und auf 1000 Meter hat man zwei Gänge. Einen für Start und dann bleibt man in den zweiten Gang, weil das ist erheblich schneller.
Und dann bist du irgendwann zum Auto gewechselt?
Ja, dann hatte ich, wenn ich so 18 war, hatte ich gleichzeitig Rennboote, Motorrad und Auto. Und die Zeit hat dann nicht mehr gereicht, weil studieren sollte man auch ein bisschen.
Ja, okay, ja, genau. Und da ist dein Sprachentalent hergekommen.
Naja, mein Vater hat gesagt, es ist völlig egal, wie gut du bist in irgendeiner Disziplin oder Beruf. Kannst du nicht mit anderen Leuten auf Fremdsprachen reden, bist du null wert. Also er hat immer betont, reden muss man können.
Und du sprichst 7 Sprachen oder 8?
Ja, ich habe 7 studiert, aber ich habe die nicht alles im Kopf mehr. Heute habe ich 4.
Ich bin halt froh, dass du Deutsch im Kopf behalten hast. Das ist für mich hier heute schon mal viel wert. Da hast du dich dann früh für Rallye-Sport entschieden? Gut, klar, als Finne muss man Rallye-Fahrer werden. Da fährt man nicht Rundstrecke, ne?
Ja, nein. Also ich habe angefangen mit verschiedenen Rundstrecken.
Okay.
Eisrennen auf Rundstrecke und dann hatte ich einen Formel Junior für Asphalt, wie Nürburgring und es gab in Dänemark Roskildering. Mhm. Es gab in Schweden mehrere asphaltierte Strecken. In Finnland weniger Asphaltrennstrecken damals. Heute gibt es 5 permanente Rennstrecken in Finnland. Das ist viel für das kleine Land, aber damals gab es nicht. Also ich bin beides gefahren. Rundstrecke und Rundstrecke Motorrad auch. Enduro und Rundstrecke, also beide weit auseinanderliegende Disziplinen, aber beide sind wichtig für Beherrschung von der Maschine. Und dann da habe ich diese Formel Junior gehabt und es ging sehr, sehr gut. Ich habe gute Resultate damit. Und dann ist es so weitergegangen, dass ich habe gar nicht geplant, dass ich ein Motorsportprofi werde. Ich habe in der Universität, ich habe Wirtschaft studiert, auch meine Studie beendet. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ob ich dürfte ein Jahr jetzt nur Motorsport machen, bevor ich dann in unserer Firma mitarbeiten werde.
Okay, was war das für eine Firma?
Mein Vater war sehr großer Fahrrad Grossist in Finnland.
Ah, okay.
Und hatte auch Nerz Mink Farm, 30.000 Tiere, da sind wir. Und dann hat er importiert Flugzeuge,
okay.
Motorräder, hat Boote verkauft, also alles, was sich bewegt, hatten wir, man kann es so sagen.
Okay, ja.
Und also ich habe gesagt, wenn ich ein Jahr Pause mache jetzt von Studien und ich werde ein bisschen Motorsport mich einatmen und ich fuhr mit dem Mercedes von meinem Vater, ein 220 SEB, das war das Modell, in schwedische Rallye zur Mitternachtssonne, Europameisterschaft. War eine große, wichtige Rallye. Und Mercedes-Werksteam war auch da mit den Werksautos. Die waren auch 22 SEB, wie meine. Okay. Aber die hatten ja ein bisschen mehr Leistung.
Natürlich.
Mehr Vorbereitung. Ja. Aber wie es dann ging, ich war pro 10 gefahrene Minute eine Minute schneller als die Mercedes-Werksfahrer. Und dann der Mercedes-Rennleiter, der berühmte Formel-1-Fahrer Karl Kling,
ja,
ruft mich völlig überraschend einige Tage später an und keine langen Vorgespräche. Er hat einfach gesagt, möchten Sie für uns fahren? Und ich sagte, ja, ich habe schon Interesse. Dann sagte er ganz trocken, ja, dann sollen Sie morgen 8 Uhr im Untertürkheim sein.
Gleich ein Mercedes-Werksvertrag.
Ja, so hatte ich dann. Und wenn man denkt, es war 61. Damals war es nicht so einfach, von Turku nach Stuttgart zu fliegen. Ja. Aber es ist gelungen, ich habe Flüge gefunden, ich war da 8 Uhr.
Okay, und mit wem hast du den Vertrag gemacht?
Es war Karl Kling, war persönlich Karl Kling im Büro. Es lief so, dass der deutsche Rallyfahrer Eugen Böhringer, der sollte Europameister werden. Aber dann hat der Karl Kling gemerkt, dass also die deutsche Fahrer könnten nicht Schotter fahren, so schnell wie wir Finnen. Mhm. Weil wir hatten lebenslang bis dann schon immer Schotter gefahren. Mhm. Während in Deutschland die Schotterstraßen waren uneben und große Löcher und Steine und alle Rallyes gingen auf Asphalt. Und der Eugen Böhringer, der war besser als ich auf Asphalt, deutlich. Und es wurde so gemacht, dass ich war offiziell sein Beifahrer. Er ist die Asphaltstrecken gefahren und ich die Schotterstrecken.
Dann habt ihr das getauscht.
Und dann gab es Strecken in vielen Rallyes, wo erste Hälfte war Asphalt und zweite Hälfte, sagen wir 15 Kilometer Asphalt und danach 15 Kilometer Schotter. Dann haben wir ohne Anhalt den Fahrerwechsel gemacht.
Tatsächlich?
Ja, Mercedes, ein großes Auto. Mercedes, ja. Der Fahrer könnte ganz einfach über Rückenlehne nach hinten sich werfen. Und der Beifahrer schleicht sich ein von der Seite. Und also es gab keinen Fahrer in der Welt, der alleine beide Disziplinen so beherrscht hat, wie uns beide gemeinsam.
Natürlich.
Und wir haben einige Rallyes gewonnen. Und also es ging sehr gut. Dann haben wir getroffen im Polen-Rallye bei einer Zeitkontrolle. Ich habe einen Engländer getroffen, dicke Brille, das ist Mitternacht mit Mondlicht, wunderbare Gefühl. Diese Brücke war sicherlich 500 Jahre alt oder mehr. Er sitzt da auf diesem eisernen Gelände, da der Engländer, und liest Reglementbuch. Und ich habe mich neben ihm gesessen. Und er hat mich gefragt, also how do you check in? Also wie soll man dich einstempeln? Weil es war ein bisschen unklar. Mhm. Eine sogenannte Transportetappe zwischen Sonderprüfungen. Soll man auf der vorherigen Minute oder nachherkommende Minute einstempeln? Mhm. Ich habe studiert auf Deutsch und französische Reglement und der Herr auf Englisch. Und dann haben wir diskutiert und haben entschieden, wir machen am besten so. Und dann hat er danach gesagt, ja, und darf ich mich vorstellen, mein Name ist Stuart Turner. Ich werde in 2 Monaten der Rennleiter von BMC sein. Mhm. Und dann sagt er, if you ever need a car, give me a call. Also wenn, egal wann du ein Auto brauchst, ruf mich an.
Okay.
Und dann, so haben wir gewechselt von Mercedes auf Mini.
Was hat der Mercedes nicht gefallen? Wie war das?
Der Mercedes-Vertrag war bis Jahresende.
Okay.
Und dann war ein neues Jahr, 62. Und also wenn ich dann ein bisschen früher schon Mini zum ersten Mal gesehen habe, geparkt an Straßenseite, ich habe gedacht, das wird ein Siegerauto sein. Weil Mini war der einzige Auto damals, wo die Räder in den Ecken waren. Und mir war es klar von Theorie her, dass jeder Zentimeter, was man vorne vor der Achse hat, macht das Auto untersteuert. Also ein Auto mit langer Schnauze sieht elegant und schön aus, ist aber langsam in den Kurven. Und Rallysport hat ja hauptsächlich Kurven. Ich habe gedacht, also das wird das Auto sein. Und dann hat BMC, wie es damals hieß, British Motor Corporation, die haben dann ein Rallye-Auto entwickelt und das Auto bin ich gefahren dann im Januar 62. Das war das erste Mal, wenn Mini in internationale Rallye-Sport eingesetzt wurde. Da waren zwei Autos, ein für Pat Moss, sie hat die Damenklasse gewonnen und ich habe das zweite Auto gehabt.
Und deine Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen, der Mini hat für Aufsehen gesorgt.
Meine erste Rallye für Mini, es war Monte Carlo, bei letzter Sonderprüfung. Ziel war in einem kleinen Dorf namens Luceram,
ja.
Das ist nördlich von Nizza. Da habe ich 3 Kilometer vor Sonderprüfung Ziel einen Fahrfehler selber gemacht.
Einen der wenigen.
Grund war, dass es, wir hatten dann, ich weiß nicht mehr, war es 4.000 oder 5.000 Kilometer bis dann. Und dann, das ist letzte Sonderprüfung, wir lagen an der zweiten Stelle von den etwa 300 startenden Autos. Und das war das erste Mal, wenn ich in Europa mit rechtsgelenktem Auto gefahren bin. Und das heißt, man muss eine andere Linie wählen. Sitzt man rechts oder links, was man sieht. Ideallinie ist anders. Mhm. Und da habe ich einen Fehler gemacht und habe mit der linken Seite leichten Felsenwand touchiert, mehrere Mal überschlagen. Auto war flach bis zur Türe und hat zu brennen angefangen. Und das war ziemlich dramatisch, weil ich war ohnmächtig. Mhm. Aber der Beifahrer ist unter meine Beine in dem Mini war, es war kein Platz da, aber er hat sich rausgekrochen, weil seine Seite war gegen ein Eisen- oder Steingeländer. Mhm. Man könnte seine Seite nicht öffnen. Also er ist raus und dann werde ich wach. Er schreit, it's in fire, get out. Es brennt, komm raus. Und kurz davor, ich kann immer noch mich erinnern, ich habe Pastellfarben gesehen. Und ruhige, klassische Musik gehört.
Als du bewusstlos warst quasi.
Ja, und dann höre ich plötzlich, it's in fire, get out. Und ich bin dann in letzter Sekunde rausgekommen und beim Raussteigen, ich könnte nur rückwärts aus dem Auto krochen. Sicherheitsgürtel haben sie an meinem Helm eingehängt. Mhm. Und ich komme nicht raus, weil ich habe den Helm an meinen Gurt hängen. Dann habe ich von den A- und B-Säule hart gedrückt, so das Lederriemen ist abgebrochen, so bin ich rausgekommen.
Unglaublich.
Sonst nichts passiert, ich habe meine Handgelenk beide ein bisschen verbrannt und Gesicht, weil da war 40 Benzin im Feuer in dem Auto auf dem Dach, was auf dem Dach liegt. Eine Woche im Krankenhaus von Grace Kelly, oder wie es sie dann offiziell heißt, Princess Grace Hospital. Mhm. Und also Haut heute ist besser als Original.
Und das war schon der schlimmste Unfall eigentlich deines Lebens, ne?
Das war eigentlich schlimmste. Mhm. Es hätte schlimm beenden können.
Na klar, ich habe vorher schon bewusstlos, das klingt jetzt nicht so gut. Ne?
Also meine Beifahrer muss ich bedanken, dass sie so laut geschrien hat, dass ich wach geworden bin.
Ja, und dass euch eigentlich...
Der hieß passiert? Jeff Mabs.
Okay.
Ein Engländer, auch ein Superfahrer.
Wie hast du dir deine Beifahrer ausgesucht? Seid ihr zusammengewürfelt worden? Oder
also meine Beifahrer, es war bei Mini zum Beispiel, die Engländer haben den besten Mann, was für mich passte, ausgewählt und gefragt. Und also die haben das gemacht. Mhm. Und der Jeff Mabs war an sich kein Beifahrer, er war ein Fahrer. Aber wir sind zusammengefahren, weil... Ich habe so spät im Rallye Monte Carlo fahren wollen, dass die Anmeldezeit war vorbei.
Ja, okay.
Und der Jeff Mabs hatte schon als Fahrer sich angemeldet. Und dann hat man gesagt, okay, du gehst mit dem Jeff. Er ist offiziell der Fahrer und ich bin offiziell Beifahrer. So könnte ich fahren.
Okay.
Das war eine Idee von Stuart Turner. Er war sehr clever. Er hat alle möglichen Tricks und Lücken gefunden.
Wie war denn das eigentlich auch damals bei Mercedes mit dem Fahrerwechsel? Durfte man das offiziell?
Also es steht nichts im Reglement.
Okay.
Das, also es war, in dem Sinne war es akzeptabel. Wahrscheinlich für die Straßenverordnung war das nicht okay. Das, die Polizisten würden es ungern sehen, wenn die Leute beim Fahren im Auto Personenwechsel machen. Aber das war gesperrte Sonderprüfung. Also man hat nicht davon geredet.
Nee, okay. Bist du ein besserer Fahrer oder ein besserer Beifahrer? Also ich meine, wenn man da auf einmal dann auf der Beifahrerseite sitzt,
ja, ist das ja vielleicht also ich auch kann komisch, beifahren. Oder? Ich muss das wissen, weil der Fahrer muss den Beifahrer lehren, wie er seinen Job macht. Also ich muss wissen, was alles der Beifahrer beherrschen muss und kann, damit ich der Boss, der Chef sein kann.
Und der Eugen Böhringer, konntest du dir bei dem ein bisschen was abgucken auf Asphalt-Sonderprüfungen? Also weil du sagtest, er fährt besser oder er fuhr
also
besser?
Also er fuhr auf Asphaltprüfungen und ich fuhr auf alles, was auf Schotter, unbefestigt war.
Habt ihr euch da gegenseitig ein bisschen das beibringen können, die andere Disziplin jeweils?
Ja, also er war ein Superfahrer, also ein Talent, was es selten gibt. Er war sehr, sehr gut. Wir haben darüber gar nicht geredet. Also.
Okay.
Aber ich habe von ihm viel Asphaltfahren Tricks gelernt.
Ja, das meinte ich.
Ja, ich habe gelernt von ihm.
Ja. Wie war denn der Umstieg eigentlich von einem Mercedes 220S, mit dem man auch hier in München als Taxi fahren konnte, auf Mini? Das muss doch eine irre Umstellung auf fahrerisch gewesen sein.
Ja, also meine Meinung ist, es ist völlig egal, was man fährt. Man muss verstehen Physik. Was ist für diesen Fahrzeugtyp typisch? Wo ist dieses Auto am besten und am schlechtesten? Und bevor ich Mercedes-Vertrag hatte, ich hatte schon ein Saab-Werksauto in Skandinavien, Frontantrieb. Und dann, ich fuhr in Finnland viel mit Saab in lokalen Rallyes. An sich, ich fuhr in Finnland im Sommer Mercedes und Winter Saab. Weil der Mercedes war im Sommer schneller. Mehr Leistung, Drehmoment. Ja. Und Saab war leichter. Und dadurch kann man im Winter mit dem leichten Auto schneller fahren.
Und mit dem Frontantrieb vielleicht
auch. Mit Frontantrieb. Ja. Und da habe ich, wenn wir angefangen, also ich habe gelernt mit Heckantrieb. Das war ein amerikanisches Buick. Baujahr 38. Also das wie gleiche du? Jahr, wie ich geboren bin. Ein Reihen-Achtzylinder. Ein riesen lange Schnauze, aber viel Drehmoment. Und damit habe ich fahren gelernt, wenn ich 6 Jahre alt war. Und dann bin ich immer mit Heckantrieb gefahren, bis ich, wenn ich, was war ich, 17, 18, ein Saab bekommen habe. Und dann ging ich auf Saab. Und dann im Winter, ich habe immer wieder bei Eingang in die Kurve ein Loch im Schneewand gemacht, untersteuernd. Und wir haben diskutiert mit den Kollegen und meiner Kollegin. Ich habe ihm gesagt, ja, du bist doch dumm, es gibt Handbremse. Wenn das Auto schiebt, pushst du die Handbremse, das ist einfach. Und dann habe ich gesagt und gedacht, ich bin kein Buddha, ich habe keine 6 Arme. Also gleichzeitig die Handbremse ziehen, schalten und lenken. Vielleicht noch winken an Zuschauer. Ja, ist schwierig.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, was kann man denn machen? Und kam auf diese Idee, dass wenn ich gleichzeitig leicht Gas gebe und auch leicht bremse, ohne Räder zu blockieren vorne, du überbremst hinten dadurch. Weil vorne wird Antrieb, Bremskraft annullieren. Und dadurch stellt sich das Auto sehr schnell quer. Also so könnte man schnell in die Kurve fahren, ohne größere Manöver davor. Und ich war der Erste, der im Rallysport dieses Linksbremsen,
das berühmte Linksbremsen
entwickelt hat. Und also das war ein großer Vorteil, wenn ich dann zu Mini kam. Die Engländer, keiner von denen könnte links bremsen.
Ja. Wobei mit dem Mini, da hast du das auch gemacht, oder? Aber mit dem kurzen Radstand?
Ja, man macht das beide Winter und auch Sommer. Ich mache das nicht auf Rundstrecke, weil es macht etwas langsamer. Aber ich mache das auf trockene Asphalt im Sommer, Regen natürlich und Eis und Schnee. Und das war mein Vorteil bei Mini, was die anderen nicht hatten.
Wie lange hat das gedauert, bis die anderen kapiert haben, dass du da was Besonderes entwickelt hast?
Ja, die haben es, ich glaube, 3 Jahre später, fragte Barry Hopkirk, also er sagte, ich möchte nach Finnland kommen und ich sollte es mir linksbremsen lehren. Und ich habe gesagt, du bist willkommen, du kommst nach Finnland und dann üben wir. Er hat das in Finnland eine Woche geübt und danach bei nächsten Rallyes war er viel langsamer als früher. Mhm. Wenn man bereit ist auf Bremspedal mit linker Fuß, ein Mensch ist prinzipiell ein bisschen skeptisch, vorsichtig, mhm, und denkt, dass diese Gefahr größer ist, als es wirklich ist. Also man bremst zu früh. Er hat immer zu früh gebremst, mhm, und war langsam. Dann hat der Barry Hopke Linksbremsen aufgehört und dann war er wieder schnell. Also Linksbremsen ist nicht für jedermann. Und man muss das richtig beherrschen, um das zu verwenden.
Beeindruckend.
Also, ja, und also es ging sehr gut. Also das war 62, diese Monte Carlo. Dann bin ich weitere Rallyes gefahren in 62, ohne Unfälle. Mhm. Und dann 63 habe ich Coupe des Alps, die Tourenwagen-Kategorie, gewonnen. Mhm. Und dann hat die englische Presse mich als der fliegende Finne, the Flying Finn, genannt. Dann hat es einige Jahre gedauert, bis der Timo Mäkinen in Monte Carlo gewonnen hat. Und er war der zweite fliegende Finne dann. Und der Simo Lampinen kam dann danach.
Irgendwann später, ja. Genau.
Weil er ist aber nicht so viel international gefahren wie Timo. Der Simo hat hauptsächlich finnische Rallyes gefahren, ja, aber auch andere.
Du bist finnischer Rallye-Meister geworden, 61, 65?
61 und 65. Und
wann war deine japanische Zeit auf Datsun?
Meine japanische Zeit, also ich habe 68 von Datsun gefragt worden, ob ich mal mit einem 1600 SSS, hieß dieses Modell, die RAC-Rallye, also englische Rallye, fahren würde. Das war das erste Mal, wenn ich für Datsun, damals hieß es Datsun, heute heißt es Nissan, gleiche Firma. Ja. Da bin ich zum ersten Mal gefahren und dann haben die waren zufrieden. Und was ich nicht wusste, die hatten ein neues Auto, Datsun 240Z, in Planung für Rallysport. Das war ein sportlich aussehendes Auto und die haben gesagt, die hatten diese Form entschieden, wenn die haben verglichen, welche Autos am besten verkaufen in der Welt. Mhm. Und die Autos waren Ferrari und Austin Healey. Also dieses 240Z ist eine Kombination von Healey 3000 und Ferrari.
Gute Mischung.
Und so ist diese Form. Elegantes Auto.
Ganz tolles Auto. Ne?
Elegantes Auto, ja. Und dann bin ich mit diesem 240Z Monte Carlo 1970. Ich bin die letzte, also die Sonderprüfungen, bin ich genau 24 Stunden nach der Rallye durchgefahren, alle. Und das wurde auf einem Computer mit 40 Messpunkte, Sensoren, alles gemessen, wie ich das Auto gefahren bin. Dann haben die Japaner das über Computer genau analysiert und so weiter. Zum Beispiel, wie oft kuppelt man aus und welche sind die Gaspedalbewegungen und wie hart, oft und tief man bremst. Die Handbewegungen am Lenkrad, Handbremse, Drehzahl, alles. Mhm. Alles wurde gemessen. Ein Lenkwinkel für Vorderräder.
1970 schon, also da war
ja,
die Sensorik
also die,
nicht so
die
weit.
Die waren vor den europäischen Firmen, war ja ganz weit. Und die haben das alles dann theoretisch analysiert. Und dann bin ich war Safari 70. Da bin ich schon mit diesem Auto Safari-Rallye in Kenia gefahren. Da ist was kaputt gegangen, ich weiß nicht mehr, das ist so lange her. Und dann bin ich immer wieder oft nach Tokio geflogen, weil es war interessant, dass diese große Firma mit 100.000 Einwohnern, Mitarbeiter, es gab keinen Mensch, der schnell genug das Auto auf Schotter fahren könnte in Japan. Ich bin mehrere Male von Finnland nach Tokio geflogen, um eine 2 Stunden Arbeits durchzuführen. Ein Test und dann wieder zurück. Weil die hatten keinen Mensch, der könnte. Könnte das auf Schotter.
Braucht man Spezialisten. Wie war die Arbeit mit den Japanern damals? Ja, das war eine ganz andere Mentalität,
es
oder?
Es war, ja, also erstens, ich habe mich entschieden, dass ich werde nicht versuchen, Japanisch zu lernen. Mhm. Erster Punkt. Weil man wusste ja nicht, wie lange diese Zusammenarbeit weitergeht. Das weiß man ja nie. Mhm. Und die Sache ist nach meiner Meinung, du sollst mit irgendeinem nicht in seine Sprache sprechen, reden, wenn du das nicht gut genug kannst. Weil dann verlierst du deine Autorität. Mhm. Also deswegen dieses System, immer wenn es geht, rede mit deinem Partner in einer Fremdsprache. Dann kannst du seine Gefühle besser merken.
Ja, okay, ja.
Und deswegen, ich habe immer auf Englisch diskutiert. Ich bin ja aber insgesamt im Laufe von 14 Jahren mit Japaner gearbeitet. Also es wäre schon zweckmäßig gewesen, von Anfang an richtig Japanisch zu lernen, ohne zu reden, nur lernen. Mhm. Aber das, ich hatte so viel Arbeit, dass ich hatte eigentlich keine Lust und Zeit, das zu machen.
Ja, das kann ich verstehen.
Die Japaner sprachen alle Englisch, nur das Problem war, dass ihre Englisch ist sogenannte Wörterbuch-Englisch. Mhm. Die verstehen die Wörter oft völlig anders, als es wirklich ist. Weil ein Wörterbuch, es heißt, es muss gewisse Thema angeschlossen sein, um die richtige Übersetzung zu wissen. Mhm. Und das kann man nicht wissen, wenn man die beiden Dinge nicht beherrscht. Also, und zum Beispiel, das ist eine lustige Story, ich hatte so, ich glaube, 4 Jahre dazu gefahren. Und dann kommt der Rennleiter, der hieß Wakabayashi. Wakabayashi war der Name, ein guter Chef. Und er kommt zu mir und sagt, please explain me, what is the difference between road holding and handling? Na, bei Destin, ich habe gesagt, ja, also, Handling ist schon gut, aber Roadholding, also Straßenlage, ist nicht gut genug. Und die haben gesagt einfach, yes, yes, yes. Aber die haben gar nicht verstanden, um was es ging. Also wir hatten eine Sprachbarriere. Mhm. Weil, wie in heutiger Welt zum Beispiel auf Deutsch, es gibt ja viele neue Wörter, die keinen germanischen Hintergrund haben, sondern einen anglosächsischen, Englisch oder amerikanischen Hintergrund. Auf Deutsch heute viele Wörter und die werden in eine falsche Bedeutung verwendet. So war es auch damals auf dem Englisch von Japanern. Die haben ihre Wörter nicht richtig verstanden.
Und ich glaube, bei der Diskussion ist es auch schwierig, weil die Japaner nicht Nein sagen. Oder man darf nicht Nein sagen. Oder man
ja, muss das die immer sagen so nicht niemals Nein. Das gehört zur Kultur. Also. Ja. Und dann müsste man irgendwie verraten, was meint er jetzt? Was möchte er eigentlich? Also man sollte einen Kristallball haben. um zu wissen, was der Mann gegenüber an den Tisch denkt. Aber so ist Kommunikation.
Das stimmt.
Auch in heutiger Welt, in vielen Dingen, wie wir wissen.
Das stimmt. Wir haben natürlich jetzt eine wichtige Sache übersprungen. 1967, dein Monte Carlo-Sieg.
Ja.
Das stand auch mal so ein bisschen auf Messerschneide, weil du auch mal von der Straße abgekommen bist.
Kurz. Das war ganz knapp, ja. Also 1966 wurden alle englischen Autos disqualifiziert. Alle. Nicht nur die Mini-Fahrer. Und Mini war 1966 Erste, Zweite und Dritte. Das war Timo Mäkinen war der Sieger, ich Zweite, Barry Hofkoek der Dritte. Wir wurden alle, und Vierte war Roger Clark auf Ford. Also alle diese 4 Autos wurden disqualifiziert, damit Pauli Toivonen auch aus Finnland auf Citroën gewonnen hat. Und das war irgendeine Art von Missverständnis.
Das war irgendein Lichtthema, oder?
Ja, also es war Lichtthema. Also, und das war Ende Januar. Anfang Dezember war ich beim Training, weil ich habe immer trainiert, zuerst auf trockener Straße. Weil man kann dieses Gebetbuch nicht auf Eis und Schnee schreiben, weil da sieht man nicht, wo gibt es Steine oder Hindernisse in dem Schneewand. Also wo darf man Schneewand zum Abstützen verwenden? Wenn da ein Stein ist, dann macht man seine Reifen kaputt, ja, und Felgen und Fahrwerk. Ja. Also ich habe immer, wenn es möglich war, vor dem Schneefall schon trainiert. Und dann, ich komme Anfang Dezember zu einem Restaurant, heißt Hotel de la Trois Vallées, also 3-Täler-Restaurant auf Col de Turini. Und ich war da schon oft gewesen, immer beim Training. Und wir kamen gut zurecht mit dem Besitzer und seiner Familie. Und dann, ich gehe dort, dann also ein Jahr nach dieser Disqualifikation, Und dann kommt er zu mir und sagt, fürchterlich, was passiert? Er sagte, was denn? Ja, also die leitende Person von Monte Carlo Automobilclub war den letzten Wochenende hier beim Sonntagmittagessen, was die Franzosen oft machen. Mhm. Und nach ein paar Brandys haben die sich entschieden, wir werden die Minis disqualifizieren. Die haben nicht gesagt, wie. Die sagten einfach, wir werden die disqualifizieren. Und also dann habe ich gedacht, aha, das ist interessant. Und ich habe den Stewart Turner sofort angerufen und gesagt, das ist die Information. Jetzt musst du bitte sicher machen, dass unsere Autos absolut confirm mit der Reglement sind. Mhm. Und aber es gibt einen Vertrag oder Vereinbarung zwischen europäischen Ländern, heißt Genfer Vertrag, wo es heißt, dass die Autos dürfen mit einer Beleuchtungseinrichtung fahren, was in dem Zulassungsland erlaubt sind. Mhm. Mit Ausnahme von asymmetrischem Licht, Abblendlicht, Links- und Rechtsverkehr als Ausnahme. Und also die Engländer haben gedacht, oh, das ist okay, alles klar. Und damals kamen die Halogenbirnen. Aber damals, die Halogenbirnen gab es nur für Volllicht. Es gab nicht mit in einer Birne die Möglichkeit, wie heute Volllicht und Abblendlicht, die ein bisschen anders eingeordnet sind. Mhm. Also, was die Engländer, alle Monte Carlo Teilnehmer hatten das. Die hatten Volllicht von den Hauptscheinwerfer und Abblendlicht von Nebelscheinwerfer. Und beim Abblenden, es ging auf dem Nebellampen. Das war konform mit englischem Gesetz.
Okay.
Auch deutsches Gesetz damals. Und dann haben, es war letzte Nacht der Rallye, wir sind angekommen, so 2 Uhr nachts etwa, nachts zwischen Freitag und Samstag und 8 Uhr morgens, wir sind jetzt Rallye 66. Jetzt klingelt Telefon in meinem Hotelzimmer und da ist eine nette Frauenstimme und sagt, möchten Sie bitte 9 Uhr in unserem Büro von Automobilclub sein. Das war nicht weit weg. Und ich bin dort gegangen, 9 Uhr, wenn ich dort komme, da war der Roger Clark, Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen und ich. Also wir waren 4 Leute da, in einem kleinen Raum, sitzen da und dann kommt ein sehr, sehr langer Franzose rein, in schwarzen Anzug. Man könnte sehen, neues Hemd, wunderbar neue, schöne Krawatte, ich glaube sogar Make-up im Gesicht. Kommt rein, sagt nicht, good morning, gentlemen. Er kommt rein, guckt uns an, ganz böse und sagt, you are disqualified und geht weg. Nichts anderes. Und der Paddy ruft sofort, sagt, excuse me, sir, may you tell us what is the reason we are disqualified? Mm. He turns, dreht um und guckt Paddy an und lächelt ein bisschen und sagt, you don't have yellow lights. Ihr habt keine gelbe Lampen.
Ja.
Und dann ich habe gesagt, Entschuldigung, lieber Herr, laut Genfer Vereinbarung, wir brauchen keine gelbe Lampen, gelbe Leuchte in Frankreich. Die Weißen sind erlaubt in England. Der wird ein bisschen rot im Gesicht, dreht sich um und verschwindet. Und dann kommt ziemlich sofort eine nette Frau mit so hohen Absätzen rein und sagt, Gentlemen, would you please wait? We'll continue soon. Also bitte noch warten, wir fangen. Gehen weiter in einigen Minuten. Und dann kommt der Mann wieder rein und sagt, dass nichts anderes, you are disqualified. Dreht sich um und Paddy schreibt wieder, ja, aber was ist Grund?
Ja.
Und dann sagt er, die Spurweite ist zu groß.
Hat er sich was Neues ausgedacht.
Ja. Und also dann habe ich, der Paddy sagte, dass er, sie müssen das, da muss ein Messfehler sein, sie müssen das neu messen. Hm. Und er lächelt und sagt, ha, Mr. Hopkirk, neu zu messen ist nicht notwendig, weil sie haben das schon zurückgewechselt. Die Querlenker, das Auto schmäle wird. Und sagte, excuse me, sir, mein Auto ist noch im Parc Fermé. Weil ich habe es nicht vergessen, was ich im Dezember gehört habe. Ich habe mein Auto nicht von dem Park geholt,
okay, okay.
Obwohl es erlaubt war, es war da,
ja.
Unberührt. Ich dachte, mein Auto ist noch da, Sie müssten das messen. Er wird ganz rot im Gesicht und verschwindet. Und dann kommt die Frau wieder mit den hohen Absätzen und sagt, Gentlemen, please wait. 15 Minuten später kommt derselbe Mann und sagt, you are disqualified. Und dann, es war die Frage, er sagte, dass unsere Lichtanordnung war falsch. Man dürfte nicht in Frankreich von Volllicht auf Abblendlicht, auf Nebelscheinwerfer, sagte er. Und also da könnte ich nichts sagen. Ja, das war so. Und dann, es ist erlaubt, dass wir könnten dann an FIA ein Gegenprotest, das heißt nicht so genau, aber ein Gegenprotest reinlassen, weil die Entscheidung nach unserer Meinung falsch war. Mhm. Ich glaube, es waren 38 Fahrzeuge, was die disqualifiziert haben, aufgrund von dieser Lichtgeschichte. Aber die haben das nicht im Voraus gesagt, dass es verboten ist. Man hat gefragt, ist das okay? Wir haben es so gemacht. Ja, ist okay. Und da hat BMC einen Fehler gemacht. Die haben einen ganz erfolgreichen und vornehmen Jurist aus London reingeholt, der Flugzeug. Und dieser hat diesen Protest geschrieben. Und er hat nicht diese Motorsport-Reglement gekannt. Okay. Er hat diese normale Gesetz verwendet. Und das gilt ja nicht da, sondern darüber kommen noch diese Motorsportbegrenzungen. Und durch seine Fehler haben wir es verloren. Aber was bedeutet der? Hochinteressant. Ja. Niemals hat man so viele Minis in Frankreich verkauft als dann 66.
Weil es den Franzosen peinlich war, ne?
Die haben nicht peinlich, sondern die haben gesehen, das war eine Beleidigung.
Genau, ja.
Und die Mini-Leute hatten recht und dadurch Mini ist ein sympathisches Auto. Also es war übrigens in keinem Falle, wie jemand gesagt hat, dass dieses Disqualifikation wäre, also von diesen alten Kriegen zwischen Frankreich und England gewesen.
Okay,
ja. Aber das hatte mit der Historie, Geschichte nichts zu tun. Mhm. Es war, die normalen Franzosen haben es falsch gefunden. Mhm. Nur, wir Fahrer haben unsere Preisgelder nicht bekommen.
Stimmt, genau, ja.
Aber so ist das.
War damals Preisgeld, war das ein wichtiger Faktor?
Nein, es war nicht sehr viel.
Also du warst Werksfahrer und das
wichtige war... Wichtiger Faktor war Jahresbetrag, was man für das ganze Jahr vereinbart hat. Mhm. Das war unser Einkommen.
Ja.
Ich wollte es auch so, weil es ist so, dass du kannst im Motorsport nie wissen, wie oft du gewinnst. Mhm.
Ist ja auch immer eine Teamleistung, ne?
Ja, es ist schwierig. Also deswegen, es ist besser, ich fahre folgende 12 Monate für euch und es kostet so und so viel. Hm. Dann hat man keinen Stress.
Stimmt.
Weil wenn der Mensch beim Fahren an Geld denkt, dann ist es schon verloren. Man muss sich auf die Straße konzentrieren.
Im nächsten Jahr habt ihr euch dann den Sieg zurückgeholt. Mit einem legalen Auto.
Ja, also das war jetzt, was wir geredet haben, 66. Und jetzt kommt 67 und da habe ich noch mehr trainiert. Mhm. Ich habe zum Beispiel im La Chartreuse, das ist zwischen Grenoble und Chambéry, eine 49 lange Sonderprüfung über drei Berge Pässe. Wieder runter, durch die Dörfer, hoch. Schmal, teilweise sehr schnell, teilweise sehr langsam. Ich habe diese 2 Wochen Tag und Nacht trainiert. Also ich kannte die Strecke wirklich per Zentimeter genau. Mhm. Und dann im Rallye, ich war der Schnellste, aber die haben meine Zeit auf der Zeitkarte geändert. Die haben 2 Minuten zugelegt. Und ich war aber trotzdem noch der Schnellste. Der zweitschnellste war der Paddy Hopkirk, aber ich war ein bisschen schneller, weil ich hatte so einen Vorsprung. Dann habe ich gefragt in Monte Carlo, also ich möchte die Zeitkarte sehen, weil da sieht man deutlich, was meine Zeit ist. Und ich sagte, nein, das haben wir nicht mehr. Wir haben das nach Genf geschickt für Longines oder was es ist für diese Uhrenhersteller, die Zeitnahme gemacht haben. Also eine Lüge. Mhm. Das macht man nicht nachts über, sondern folgende Woche.
Ja.
Also die haben eiskalt einfach meine Zeit geändert. Ich war aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich führend war, aber nach der ersten Schleife war ich etwa in der Spitze. Und dann kommt die letzte Nacht, das ist 12 Stunden, an sich ein Straßenrennen. Mhm. Weil die Transportzeiten, Etappen waren so hart, wir haben überall vollfahren müssen. Und dazu kam, dass wir hatten neue Reglement. 66 hatten wir für 3 Minis von BMC organisiert 1200 Reifen. Oh. Wir hatten bei jedem Service 7 verschiedene Möglichkeiten, Reifen auszuwählen. So, also es ging so genau, natürlich fürchterlich teuer. Dann die Franzosen haben es gemerkt und es hieß dann 67, dass man darf pro Schleife, es gab also 36 Stunden Schleife, was ein bisschen weiter nach Westen ging, und dann diese letzte Nacht 12 Stunden. Pro Schleife dürfte man 8 Reifen haben, vorausgesetzt, dass die werden in Auto mitgebracht.
Ja, okay.
Nun, Mini mit 10 Zoll Reifen war das einzige Auto, wo du könntest 4 Ersatzreifen dabei haben. Also wieder ja, ein Vorteil. Dann haben wir vor jeder Sonderprüfung die Vorderräder gewechselt. Und wenn die im guten Zustand waren, die Spikes, es waren Spike-Reifen hauptsächlich. Mhm. Es war ein bisschen Schnee überall. Nach der Sonderprüfung wieder zurückgewechselt. Und dadurch war es richtig eilig, weil wir zweimal Reifen wechseln müssten auf jede Transportetappe. Mhm. Und aber es ging aber gut mit dieser Planung. Und ich weiß noch, letzte Sonderprüfung war Col de Turini. Der Vic Elford auf Porsche 911 startet vor mir, weil er eine niedrigere Startnummer hatte. Er war etwa 30 Sekunden hinter mir in Sonderprüfungszeiten als Zweiter und ich war in der Führung. Und er startet, also es macht einen guten Eindruck, wenn ein Sechszylinder-Motor dann wegbeschleunigt vor dir. Und dann haben wir kurz, also Helm angezogen, Mikrofoncheck gemacht, weil das muss man immer checken, dass die Stecker im Verstärker sind, richtig. Und der Mann zählt schon, also 10, 9, 8, 7, da sagt er, stopp, stopp, ein Unfall, der Krankenwagen ist unterwegs. Sie müssen warten, bis die Strecke frei ist. Also, Motor aus, Licht aus, Helm weg und dann warten. Und dann fängt es zu schneien.
Ja, okay.
Normalerweise wäre es wunderbare Szene. Die Schneeflocken kamen wie kleine Vögel so runter. Ganz schön. Aber für uns war es fast die Hölle.
Ja, natürlich.
Und es hat so stark geschneit, dass nach 10 Minuten man könnte die Straße gar nicht sehen. Einfach alles weiß. Wo ist die Straße? War schwierig. Und dann kommt nach 20 Minuten der Veranstalter so und sagt, Gentlemen, jetzt können Sie wieder fahren. Also es war schlimm. Erstens, wenn du dich konzentriert hast, du brauchst Konzentration von dem Start. Dass man darf nicht an nichts anderes denken. Seine Gedanken nur an das, was man machen soll. Und dann haben wir Mikrofoncheck gemacht, waren bereit und fahren los. Und das Auto bewegt sich kaum. Kleine Sensorräder, so viel Neuschnee, das geht auf dem Schnee und bekommt keinen Grip mit den Spikes. Dann zweiter Gang, mit Gaspedal gespielt, um Traktion zu finden. Dann langsam kam er wie Schwung. Und wenn wir oben am Col waren, sagte Henry Liddon, mein guter Beifahrer, we are 2 minutes down. Kein anderer Kommentar. Das heißt, wir trainierten immer mit voller Geschwindigkeit. Und haben Zwischenzeiten genommen, damit wir wissen, mit welchem Stil und Reifen waren wir schneller. Und das heißt, in einer Zeit, was wir im Gegenverkehr gefahren sind, war wahrscheinlich ein paar Minuten langsamer als auf zugesperrte Strecke. Das heißt, wir müssten jetzt 2 bis 3 Minuten hinter dem Vic Elford liegen. Und dann fängt es an bergab, auch Schnee. Aber da hat das Auto gut beschleunigt. Ich kam zum dritten Gang schon. Was ist das? 120, 130. Und in der Rechtskurve, nur einige hundert Meter weg von der Basshöhe. Plötzlich unter dem Schnee gab es eine Eisfläche, was man nicht sehen könnte.
Okay.
Und da fängt er an, nach außen zu gehen. Langsam, aber hat nicht reagiert auf Lenkung. Dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder diese Betonsäule, die man hat zwischen diesen Geländer, zu treffen, diese Eisenstangen zwischen den Betonsäulen, haben die noch nicht montiert. Also es gab jede 15 Meter oder 10 Meter so eine dicke Betonsäule und dazwischen nichts. Also zweite Lösung war, freiwillig ausfliegen. Sicherere Methode wäre gewesen, absichtlich Betonsäule treffen, Auto Schrott machen und uns würde nichts passiert, weil wir sind eingeschnallt und so weiter. Aber wir geben ungern auf. Also ich bin freiwillig abgeflogen. Und diesen Moment vergesse ich nie. Weil wenn wir kommen mit dem Auto mit vollem Licht und du siehst die Nadelbäume und es hätte geschneit, es waren wie Weihnachtsbäume. Wunderbar schön. Und dazwischen gab es so große Steine, wie in Asterix, diese Obelisk.
Hinkelsteine da.
Diese Hinkelsteine. Ja. Und voll von Schnee. Also es war wie, die hätten so irgendwie getarnte Gespenster gewesen. Ja. Aber uns ist, wir haben Glück gehabt, ich habe zurückgeschaltet im zweiten Gang, Vollgas, damit man auf dem Schnee bleibt und nicht reinsinkt. Mhm. Und sind bergab Slalom zwischen den Bäumen und Hinkelsteine gefahren. Und plötzlich gab es da eine kleine Erhöhung. Das war die Straße.
Die eigentliche Rallye-Strecke, ne?
Die Rallye-Strecke. Ja. Das heißt, wir hatten in Praxis eine riesen Abkürzung gemacht.
Zwar mit hohem Risiko, aber ist
ja,
gut gegangen.
Aber ne? Glück gehabt. Ja. Dann, ich bin weitergefahren, dann merke ich, die Bäume wachsen in falsche Winkel. Das heißt, wir waren unterwegs, nach oben wieder. Also Handbremswende, runter und Ziel. Und wir haben, ich glaube, mit 5 Sekunden gewonnen oder sowas. Also knapp.
Ja, warte, ja.
Aber der Big Elford war nichts weiter. Also er hatte irgendeine Blödsinn gemacht und der Uwe Andersson auf Renault Alpine war zweiter.
Deine erste gewonnene Monte.
Ja, also ich war davor schon zweiter, dritter gewesen, vierter, auch glaube ich, fünfter, aber erster Sieg, ja.
Aber Sieg in Monte Carlo, das ist was ganz Besonderes, ne?
Naja, das hat große Bedeutung. Mhm. Weil zum Beispiel meine andere Siege kann kein Mensch heute noch sich erinnern, aber Monte Carlo weiß jeder. Mhm. Auch wegen diesem Drama ja früher, weil hat Monte Carlo eigentlich Bekannte gemacht.
Wie war das denn da, zum Palast hochzufahren? Also war
meine persönliche Meinung ist, dass die Höhepunkt, während man noch kämpft, dann hat man Adrenalin hoch und das ist, also man kämpft gegen sich. Und das ist dieser schönste Moment. Wenn man dann im Ziel ist und egal, ob man gewonnen hat oder nicht, natürlich wird man lächeln und sagen, es war wunderbar und wir sind happy, dass wir als Erste hier sind und wir haben Glück gehabt. Aber für mich in Praxis, es ist eine...
Ein kleiner Downer.
Weil also ich bin da nicht, um in schönen Bildern zu erscheinen. Ich bin da gewesen, um zu fahren. Aber so Menschen haben andere Meinungen. Viele haben nur einzige Zielsetzung, gewinnen. Und dann danach feiern. Also, jeder Mensch ist anders.
Ja, und das spricht ja irgendwie für, speziell glaube ich, für Rallye-Fahrer. Also Walter Röhrl, der sagt das ja auch immer, er wollte wissen für sich alleine nachts, wer der Schnellste ist. Der wollte die Berühmtheit nicht, der wollte die Zuschauer nicht
Walter
haben.
Ist,
und du bist ähnlich. Ne?
Der Walter ist ein ehrlicher Sportsmann.
Ja, ja.
Ein guter Sportsmann.
Und er hat mal gesagt, oder das sagt er auch immer wieder, du bist eins seiner großen Vorbilder. Weil du wirst ja auch der Rallye-Professor genannt. Man konnte jetzt schon leicht einen Eindruck gewinnen und ich habe dich jetzt ja heute schon ein paar Stunden erlebt, wie du alles analysierst und wir haben so eine kleine Werksführung gemacht oder im Museum hier im Depot und jede Aufhängung genau anguckst und da deine Schlussfolgerung ziehst. Und das hat, glaube ich, auch Walter so beeindruckt, dass du einfach so am Material gearbeitet hast. Ne?
Ja, also das war mein Stil.
Ja.
Weil ich habe immer gedacht, dass... wie im Krieg, man muss mit allen Waffen arbeiten. Das heißt, man muss sein Material kennen.
Ja.
Weil ich finde das auch rein theoretisch hochinteressant, zu sehen, welche Lösungen es gibt, technisch, und wie könnte man die technischen Lösungen noch verbessern. Weil alles kann man in der Welt verbessern. Alles ist möglich.
Das stimmt. Und manchmal entwickelt es sich auch wieder in eine schlechtere Richtung. Ne?
Wenn, oft so. Ja, und das muss ich auch sehen. Wenn es so ist, dann muss ich nicht mit den Ingenieuren reden, darauf, wie das doch zurück enden könnte.
War der Mini das für dich optimale Rallye-Auto in deiner Karriere?
Also man muss es so sagen, dass es gibt diese Spruch, dass viele Mütter haben schöne Töchter.
Ja.
Und das heißt, dass jede Epoche hat andere Reglement, andere Typ von Sport ein bisschen. Welche Strecken, wie ist das Wetter, was für Auto da gibt, die Gegner. Also jede Epoche hat eine eigene Auto, was gut ist. Deswegen, man kann nicht sagen, dass es gibt das beste Rallye-Auto aller Zeiten. Das kann man eigentlich nicht sagen, weil sowas gibt es nicht. Die Entwicklung geht hoch und tief und wieder höher und wieder tief. Also, und das macht es auch interessant.
Ja.
Und vielleicht wegen meiner Lateinstudien. Das spielt eine Rolle, weil Latein ist eine, in der Form, wie ich in der Schule gelernt habe, eine hochtheoretische Sprache.
Klar.
Und da habe ich gelernt, von der lateinischen Grammatik zu lernen, was man alles beobachten soll. Und die Abhängigkeit von verschiedenen Systemen in der Sprache. Also ohne Latein zu sprechen. Ich habe sehr viel von Lateinstudien gelernt, als Einstellung zum Leben.
Interessant, dass man sagt, vom Latein auf den Rallye-Sport, dass man da...
Ja, aber die haben viel gemeinsam in dem Sinne. Wie Leute sagen heute, das ist Rallye-Latein, wenn man so gefundene Wörter verwendet. Mhm. Aber das hat mit Latein ja nichts
zu tun.
Nur ein Spruch.
Ja. Gab es ein Lieblingsauto von dir in der Rallye? Also so jetzt unabhängig von den Epochen? Also wo du einfach gesagt hast, da habe ich mich sofort wohlgefühlt und das bin ich einfach gern gefahren.
Also eigentlich, ich bin ja viele Autos gefahren. Wenn wir nur von Rallye reden, dann war der Opel Manta 400.
Da müssen wir auch gleich noch drüber reden.
Weil das war eigentlich vor seiner Zeit.
Mhm.
Und aber wir können wiederum nicht vergleichen Mini und Manta. Mhm. Sehr wahrscheinlich 67 wäre Manta nicht so hoch gewesen wie der Mini. Weil der Mini hat die Vorteile, wenn es Überraschungen gibt. Ein Mini mit dem kurzen Drahtstand, Räder in den Ecken. Mhm. Der Mini reagiert zu den Fahrerwünschen schneller.
Mhm.
Also ich glaube, der Mini wäre, auch wenn der Manta da gewesen wäre, Mini wäre der Sieger. Deswegen kann man nicht sagen, es ist nur vom Gefühl her. Aber die Sache ist, dass die damaligen Rallye-Autos, alle Marken, die Fahrwerke waren ein bisschen zu hart, unbequem und es war körperlich hart, die sind immer Schläge kontinuierlich. Und dann in den 80er Jahren war es zivilisierter und in dem Sinne bequemer. Aber man gewinnt nicht mit Bequemlichkeit, man gewinnt mit Leistung, wie man
Schweiß
fährt.
Schweiß und Tränen.
Wie man fährt, ja. Also, aber es gab, und dann, ich auf Rundstrecke, meine erste Spa-Francorchamps, 24 Stunden Rennen bin ich gefahren mit einem 1800 Ti.
Zusammen mit
Hubert Hahne.
Hubert Hahne, genau.
Der ein berühmter Fahrer ist. Und also, ich kann mich noch erinnern, der technische Chef von BMW, Alex von Falkenhausen, ich habe mit ihm vor der Start schon reden können in München, Vorbereitungen für so eine Langstreckenrennen. Und also der Herr von Falkenhausen war ein hochintelligenter Mensch. Der hat alles vom Auto und Fahren im Kopf gehabt. Er hat einen sehr weiten Blick. War hochinteressant mit ihm geredet. Wir haben über kleinste Details diskutiert, wie man es macht. Und er kam auch nach Spa zum Rennen.
Mhm.
Also der höchste Chef von Technik in BMW. Sehr beeindrucksvoll. Es zeigt, dass die Firma damals hatte eine sportliche Einstellung.
Ja, absolut. Ja.
Und dann, wir sind gefahren und lagen in der Führung, Gesamtklassement, halbe Stunde vor Ende, 24 Stunden, ich bin beim Kaffee trinken, der Hubert fährt und Lautsprecher sagt, Autonummer so und so, kommt in den Boxen rein. Sagte, was ist denn das? Weil, wie sollte er noch in Ordnung sein? Bin gelaufen dort, die Mechaniker hatten schon beide Vorderräder ausgebaut. Die Bremsklötze haben die auch rausgezogen. Und er sagte, warum? Ja, der Herr Hane sagt, das Pedal geht zu tief. Ja, das hat nichts mit Bremsklötze zu tun. Das ist Radlage. Aber der Hubert wusste das nicht. Aber vom Rallysport, wir wissen die Dinge, weil da muss man so viele technische Details vom Auto kennen.
Ja.
Und wissen, was könnte es sein, damit ich dem Mechaniker die richtigen Wünsche aussagen kann.
Ja.
Weil die haben nicht Zeit zu überlegen, was macht man jetzt. Der Fahrer muss sagen, das und das macht man. Das ist mein Prinzip. Und man hat die Bremsklötze gewechselt und dann hat Eugen Böhringer, mein alter Freund, hat uns auf Mercedes 300 SE, ist auf der gleiche Runde gekommen. Nach meiner Meinung waren wir Gesamtsieger, trotzdem. Aber der Veranstalter hat gesagt, ja, nein, Mercedes hat gewonnen. Also ich glaube nicht, dass es absichtlich böse gedacht war. Ich glaube, kein Mensch weiß das richtig, wer war der Sieger.
Okay.
Aber jedenfalls, meine erste Rundstreckenrennen mit BMW ging hervorragend.
Das klingt gut. Später gab es ja mal ein Problem mit dem Gasschieber.
Naja, das war...
Das war auch ein Spa.
Das war es, bin ich nicht... War es 72? Bin ich nicht ganz sicher. Ich fuhr dann im Spa mit 3 Liter CS, BMW Coupé,
ja.
Von Schnitzer getunt. Ein hervorragendes Auto. Schön zu fahren. Also das war ja... 15 Jahre früher, als der Manta kam.
Hm.
Aber der BMW Coupé war eigentlich damals schon vor dem Manta. Er war ein sehr angenehmes Auto zu fahren, nur schnell.
Hm.
Und dann ist Folgendes passiert, dass es Mitternacht, 12 Uhr, hat leicht geregnet. Es gab so saubere Spuren und die muss man folgen, wo andere fahren, weil man soll ja nicht auf diese Wasserfilm kommen, aber das ist klar. Vor den Boxen in Spa es ging bergab und dann ist diese Eau Rouge, diese Kurvenkombination links über diese kleine Wasserfilm und dann rechts berg hoch wieder.
Ewig lang, ja.
Und also man kommt ja recht schnell da. Da muss man richtig bremsen damals. Es war so schmal und eng, diese Linkskurve. Ich wollte bremsen und der Motor ist auf volle Leistung geblieben. Weil der Motor hat der sogenannte Schieber anstelle von Drosselklappen, die sich drehen. Der Schieber bewegt sich.
Ja.
Und durch diesen hohen Unterdruck von Motor bei voller Leistung ist diese Feder nicht in der Lage gewesen, Schieber zurückzuziehen.
Mhm.
Also wir sind viel zu schnell. Also ich habe versucht zu blockieren, in Spuren bleiben, blockieren. Hat nicht gereicht. Wir haben Leitplanke getroffen, aber nur so wenig. Ich könnte rückwärts fahren und eine Runde fahren bis zu Boxen. Aber wir haben so viele Schäden, wir müssten aufgeben. Dann habe ich gehört, dass 10 Minuten vor der Start hat der mein
Kellners
ja. Hat gesagt, Gaspedal geht zu schwer, also nimm eine Pferde weg. Er hatte doppelte Rückzugpferde. Hat diese Pferde weggenommen Fehler. Und die Mechaniker haben das mir gar nicht gesagt. Ich hätte gesagt, geh mal zu der Startlinie und das muss man einhängen. Es geht nicht, weil ich wusste, dass diese Schiebe hängen bleibt.
Das ist viel wichtig ist.
Aber der Kellner wusste das nicht. Und also das war die Sache. Führend.
Führend, ja, genau.
Führend, auch, ne? Gesamtführend, ja.
Gesamtführend und dann immer in Orange. Ne? Also Orange, lange Vollgas, Orange, kommst ja. Da voll angeflogen und dann bleibt das Gas hängen.
Dann habe ich die Entscheidung getroffen, nächstes Mal, wenn das passiert, werde ich nicht versuchen, Gaspedal zu bewegen, ob es sich lösen würde, sondern eiskalt Kupplung durchtreten.
Motor hochgehen lassen.
Motor explodieren lassen, weil es geht auf 10.000 und dann rissen die Pleuel ab und also es ist Ende. Aber jedenfalls hast du eine schöne Karosserie noch.
Ich würde sagen, und die Zuschauer haben auch noch mal was Nettes zu hören.
Ja,
also. In der Motor hochgeht. Du bist ja später auch mal mit Walter Röhrl gefahren, ne?
Im Opel. Ich bin Spa. Da in Spa-Francorchamps auch mit, das war mit einem Opel Kadett.
Ja.
Ende 70er Jahren. Mit Walter zusammen. Der Kadett war sehr gut in der Klasse, nicht Gesamtklasse mal. Und es ging auch sehr gut. Wir haben gewechselt und wir hatten alle etwa ähnliche Rundenzeiten. Und der Teamleiter Helmut Bein, wir haben ihn Hellebein genannt, ein guter Mann. Und es ging alles wie geplant. Und dann, ich war wieder am Lenkrad. Ich weiß nicht, nach wie vielen Stunden, vielleicht 10 Stunden oder so. Durch Eau Rouge, perfekt laufen, bergauf, es ist ein bisschen geschlängelt, über die Kuppe, dann geht es flach und dann, danach geht es eine Linkskurve und dann geht es bergab. Vor dieser Linkskurve, da müsste man ein bisschen bremsen. Beim Kadett wieder, Drosselklappe hat sich gehängt, bleibt voll. Ich habe nicht versucht, ich habe Kupplung getreten, auszunennen. Also es ist mir so oft passiert, dass die Drosselklappen und Schieber, dass die was machen. In vielen Rallyes.
Wie die Zusammenarbeit mit Walter war.
Es war angenehm.
Und was danach noch alles kam, darüber reden wir gleich. Und ich finde, wir fahren ein bisschen Auto. Was hältst du davon?
Ja, das können wir machen. Das ist schön.
Wir sind hier auf der Bavaria-Tour. Wir haben heute schönes Wetter. Wir haben ein tolles Auto von BMW bekommen. Und dann reden wir einfach im Auto weiter.
Und also hier muss ich sagen, zufällig, dieses Auto, was wir bekommen haben, als BMW 2002 Ti, das ist genau wie ich so ein Auto 69 für mich persönlich gekauft habe. Weil ich bin mit 2002 in Tour de Corse, die Corsica Rallye gefahren. Ich war von den 2002 so begeistert. Es war so ein gutes Auto, dass ich habe gedacht, sowas muss ich haben. Also dieses Auto ist genau wie mein Auto damals, 69.
Kommen die alten Erinnerungen wieder hoch, wenn du jetzt damit fährst?
Ja, das ist schön.
Das schauen wir uns jetzt an.
Okay.
Danke erstmal bis hierher.
Bitte, bitte.
Ein tolles Auto, oder?
Also wenn man denkt, dass das Auto ist, wie alt, 50 Jahre alt.
Ja.
Also dieses Stück ist nicht so alt. Das hat eine besondere Geschichte, nämlich die haben aus Gebrauchsteilen das Auto, also die hatten eine Rohkarosse, also neu, und die haben dann aus dem Ersatzteilen im Lager das Auto gebaut. Also das ist 2005 gebaut worden. Also das Auto ist nicht renoviert worden, das Auto ist gebaut worden.
Gebaut worden 2005, Wir haben jetzt über den Monte Carlo haben wir gesprochen, dein Sieg.
Ja.
So, dann haben wir über deine Datsun-Zeit haben wir schon gesprochen.
Ja.
Und nach Datsun kam Opel, ne?
Ja, nicht direkt, sondern bis 68 war Mini. Hm. Und dabei war auch Austin Healey. Dabei war auch Healey Sprite.
Du bist ja sogar Le Mans gefahren.
Ja, mit dem Sprite von Jeff Healey. Mhm. Und Targa Florio mehrere Male. Und da habe ich eine Erinnerung, wie ich im Targa Florio, das war ja 72 Kilometer die Strecke. Und da waren alle möglichen Autos gleichzeitig da unterwegs, alle Gruppen und Klassen. Und da auf dem höchsten Punkt auf der Strecke habe ich einen Porsche 906 eingeholt. Er mit dem großen Motor und ich mit dem 1300. Aber er hatte so breite Hinterreifen, das Autofahren da in diesen Verhältnissen nicht fahrbar.
Ah, okay.
Aber ihr könnt nicht sehen, dass ein kleiner, minimotorisierter, handgemachtes Sportauto ihn überholen will. Also ich habe leider ihn ein bisschen berühren müssen, damit ich vorbeikam.
Hat er sich gefreut? Weißt du, wer drin saß?
Nein. Also entweder ich hätte ihn nicht eingeholt oder er hätte Platz gemacht. Also es sind die Dinge, die Fahrer, die nicht dieses Beruf beherrschen, die machen keinen Platz. Die Schnellen, wenn jemand einholt, die machen Platz.
Ja. Ist auch bei der Rallye so, ne?
Da ist es auch, gewisse Nationen machen auch nicht Platz.
Tatsächlich? Ja, da gibt es da Nationenkämpfe?
Ja, es sind Leute, die sind so aufgeregt, dass die egal wer kommt, die machen keinen Platz.
Wer fährt da am härtesten?
Also die fahren nicht hart, aber die machen nicht Platz.
Okay.
Und dann wir machen einen Platz. Es wird so gemacht, an dem Moment, wenn Bremslicht aufkommt, dann wird das Heck etwas erhoben. Dann braucht man ganz wenig in der Ecke berühren und sofort ist der Wagen vor mir quer, ihr lenkt entgegen und dann ist die Straße frei. Keiner hat irgendeine Blechschaden oder sowas. Ist nicht gefährlich. Nee. Eine höfliche Methode zu tanzen.
Und
von der BMC-Zeit, da gehörte auch noch diese Austin Healey.
Ja.
Healey 3000 und Spa-Sophia Lüttich. Das ist eine Rallye. Ohne Sonderprüfung. Es war ein Road Race.
Genau.
Start war im Spa. Mhm. Wir sind nach Sofia gefahren. Da war erste Pause, eine Stunde. Und dann zurück von Sofia bis nach Liège.
Wie viele Kilometer sind das? Das
ist ich weiß es nicht mehr genau. So 6.000, 7.000. So in dem Bereich etwa.
Aber immer eine Stunde Pause in der Mitte.
Eine Stunde hat man Pause gehabt, ja. Und also das war so, dass ich fuhr diese Rallye schon 61 mit Mercedes, mit Böhringer. Und wir hatten die Möglichkeit, Gesamtsieg zu machen, aber wir haben dann 7 Reifenpannen gehabt.
Oh.
Hatten 2 Ersatzreifen. Also ich habe im Wald da irgendwo, in damaliger Jugoslawien, habe ich die Schläuche rausnehmen müssen, die flicken.
Vom Auto?
Ja, und dann wieder zurück und dann weiterfahren. Und das habe ich 5-mal gemacht. Also 2 Ersatzreifen und dann 5-mal reparieren. Und das hat so viel Zeit gekostet. Wir sind 8. geworden von 100 startenden Autos. Aber wir hätten wahrscheinlich gewonnen mit Mercedes ohne das. Aber Karl Kling hat gesagt, ich habe gesagt, dass die Reifen auf diesen Straßen halten, wenn ich Vollgas gebe mit Mercedes, die halten maximal hinten 400 Kilometer. Ich sagte, das stimmt überhaupt nicht, Herr Altonen. Hm. Wir haben nach Nürburgring getestet, die halten 4000 Kilometer. Und deswegen haben die nicht Service gemacht mit Reifen und so weiter, weil die waren überzeugt, dass Nürburgring ist vergleichbar mit Spa-Sophia Lüttich, was es überhaupt nicht war. Also dann, das war 61, 62. Was ist passiert? Wir kommen in Belgrad zu Service, hatten Frühzeit. Also es gibt eine gelbe Flagge 50 Meter vor Zeitnahme. Mhm. Und davor gab es Saab-Service für Erik Karlsson. Und ich habe dann hinter dem Saab-Service 30 Meter angehalten und da kommt ein Mechaniker von Saab-Service und sagt, möchtest du Kaffee trinken? Ja, gern. Wir sind mit meinem Beifahrer, war der Toni Amrosch, Kaffee trinken. Dann kommen wir zurück. Unsere Zeitkarte war verschwunden.
Guck an.
Dann ist man aus.
Ja,
man darf nicht weiterfahren. Also wir können nicht beweisen, wer das war. Aber es war ein Park, 1 Uhr nachts, keine anderen Leute.
Mhm.
So ist das. Dann kommt 63, wieder Healey. Wir waren auf einer Bergstraße namens Col de Vivione in den Dolomiten. Eine der wenigen schnellen letzten Prüfungen auf Schotter. Und wir lagen in der Führung mit Healey. Und dann plötzlich, es war leicht bergab, wird die Lenkung leicht und keine Reaktion. Also diese Lenkhebel von Lenkgetriebe war abgebrochen. Keine Lenkung. 100 Meter tief wahrscheinlich auf links und rechts Bergwand. Er hat blockiert die Räder, damit man möglichst langsam ist, wenn man was trifft. Und wir haben so wie Ping-Pong gegangen, also zwischen es waren diesmal so Stahlstangen links, wo dieses tiefe Tal war und Bergwand, also diese Stahlstangen, Bergwand, wieder hin und her.
Und man konnte nie lenken.
ohne lenken können, aber mit Blockkettenrädern. Und dann plötzlich hat das Auto so einen Reflex bekommen von diesem Bergwand. Wir haben diese Stahlstange, ich weiß es nicht wie viel, 12 bis 15 mm dick. Wir haben diese getroffen mit Vorderteil, diese hat nachgegeben. Und das Auto, halbe Auto ging über die Kante und ist wie eine Wiege.
Am Abgrund?
Am Überabgrund. Aber es war Nacht, wir wussten nicht, wie tief das ist. Also der, ich habe versucht, meine Tür zu öffnen. Ich habe mit Ellenbogen geschlagen, weil es war leicht eingedrückt von diesen Berührungen mit Stahlstangen. Und wie jedes Mal, wenn ich geschlagen habe, ist das Auto 1 Zentimeter weiter nach vorne gerutscht. Es war leicht schräg. Ich habe dann den Beifahrer gesagt, Toni, kannst du bitte aussteigen, aber vorsichtig. Und drück mal auf den Wagen, wenn du weggehst, damit es nicht umkippt und ins Tal geht. Gut, er ist hinten und drückt das Auto runter. Ich komme aus dem Auto und das Auto war absolut im Gleichgewicht. Dann nach 40 Minuten kommt der nächste, wir hatten so einen Vorsprung. Wie könnte mit einer Hand das Heck hochheben, damit das Auto vorbeikam? Weil es war so schmal, man kam nicht vorbei. Und dann wurde es kalt. Und dann haben wir gemerkt, dass unter dem Wagen gibt es so eine kleine wie Terrasse.
Ja.
Das war direkt unter dem heißen Motor. Und da war es wärmer. Also wir sind da kurz geschlafen, ein paar Stunden. Und dann sind wir wach geworden und ich habe dann einen Stein geworfen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Um zu hören, wie tief es ist.
Wie viele Sekunden war in der Luft?
Nichts gehört, es war so tief.
Das gibt's nicht.
Und wir sind da geschlafen, direkt an der Kante. Und dann sind wir ganz nach dem Steinwerfen ganz vorsichtig zurück.
Gut, dass der Steinwerfen zum Schluss war.
So auf die Straße. Und dann haben wir gesehen, wie es aussah. Also es war richtig beeindrucksvoll. Also es passieren viele solche Dinge.
In welchem Wagen war das?
Austin Heli 3000, ein Werkswagen. Ein fantastisches Auto, sehr schnell. Und das war... Wir hatten schon ein paar tausend Kilometer bis zum Liège, aber Asphaltstraße durch Deutschland. Also wäre ganz einfach gewesen, aber am Ende.
Habt ihr den Wagen retten können?
Ja, wir hätten im Ziel kommen können,
aber. Okay. Aber unglaublich, was für Zufällen man da leben muss, oder?
Ja,
wie ist denn sowas eigentlich für dich, wenn so eine Lenkung kaputt geht? Fehlt dann das Vertrauen irgendwann in die Mechaniker oder so? Oder?
Nein, man muss die Einstellung haben, dass sowas kann passieren. Mhm. Und sind Dinge, ich habe zum Beispiel, weiß nicht genau wie viel, aber ich habe in meinem Leben in diesen 60 Jahren etwa 100 Räder verloren.
Okay.
Etwa, so grob.
Ja.
Radbolzen gebrochen oder gesamte Fahrwerk abgebrochen, die Querlenke, Längslenke und so weiter. Also, weil damals wurde es kontinuierlich schnell gefahren. Nicht wie heute, einige kurze Sonderprüfungen oder wieder Ruhe.
Nee, stimmt, du bist ja Stunden und Nächte durchgefahren.
Ja. Also. Und also alles Mögliche. Wir könnten ja monatelang reden.
Ich weiß. Ja. Gibt es irgendwie eine Nation, für die du am liebsten gefahren bist? Also sagen wir Italiener, Deutsche, Engländer, Japaner.
Also wir sind alle anders.
Eben.
Und deswegen, aber wiederum, bei sehr vielen Teams, die Mechaniker sind wie Künstler. Mhm. Die müssen improvisieren, weil die Zeit ist immer zu kurz. Mhm. Es ist meistens zu wenig Geld, man hat nicht die Dinge, die man haben möchte, also man muss irgendeinen Ersatz finden. Und also, das ist typisch, dass eigentlich alle diese Renn- und Rallye-Mechaniker, die sind extremistische Leute, die solche Fähigkeiten haben, die normal kein Mensch hat. Aber alle.
Ja.
Da habe ich eine Story. Das war ein japanisches Auto, Safari. Ein Vogel ist im rechten Hauptscheinwerfer reingeflogen, Glas kaputt. Also dann zeigt dieses nicht mehr. Wir kommen zum Service. Ich habe gesagt, ich hätte bitte neue Einsatz auf rechter Seite. Und der Mechaniker sagt, tut mir leid, ich bin geschult, nur die linke Seite wechseln. Obwohl wir wissen alle, dass diese Lichteinheiten sind symmetrisch. Die haben die Löcher in gleichen Stellen, ja. Links und rechts. Ja. Also,
nicht aber der größte Improvisateur gewesen.
Ja, aber der Mann war nicht der größte Improvisateur, aber er hat die Anweisungen gefolgt. Deine Aufgabe ist linke Seite Licht wechseln. So ist es. Also es gibt bei den Extremen.
Ja. Gab es irgendeinen Rennstall, wo du dich am besten aufgehoben gefühlt hast?
Also ich muss sagen, eine Story von Mercedes-Zeit, 61. Ja. Jedes Auto hat die eigenen Mechaniker, wer das Auto gepflegt hat und vorbereitet hat. Und ich hatte dieses große Glück, dass der ehemalige Mechaniker von Fangio, Juan Manuel Fangio, wurde mir gegeben. Er heißt Hermann Eger.
Okay.
Ein super Mechaniker, hat die Welt gesehen, hatte viel Intelligenz. Und dann kommt er zu mir und sagt, Rauno, kannst du die Zündung einstellen? Selber. Ja klar, ich weiß das ganz genau. Er sagt, zeig mir. Stellt es so und so viel Grad. Ich sehe, wie du das machst. Und ich habe das schnell gemacht. Er sagt, perfekt. Gut, ich gebe dir 41 Grad Frühzündung. Die anderen Fahrer können das nicht machen. Die kriegen 38 Grad. Das heißt, mein Auto war schneller.
Okay.
Und warum er das fragt, ist, dass damals in Europa 61 Benzin war nicht gleichmäßig gut.
Ja, okay.
Und wenn du schlechtere Benzin bekommst, kommt so die sogenannte High Speed Detonation, heißt auf Klingeln in Vorsprache. Mhm. Und das macht Motor kaputt, wenn das zu lange geht. Also da muss man Zündung ein bisschen zurückdrehen.
Ja, okay. Und du konntest erst einen guten
Ich könnte das gut machen. Also der Hermann sagt kein Wort, aber ich gebe dir 41. Weil, also es war so damals, es war nicht, also für den anderen Fahrer, er war nicht Hermann. Es hieß Herr Eger. Und ich habe per Du gemacht mit dem Hermann sofort, weil ich bin der Meinung, wir sind im gleichen Team. Oder? Es ist ja so eng. Und ja. Es gibt nicht Zeit für die, ich beachte die schon, aber die, für die schönen Formalitäten. Es geht nicht immer. Ist meine Meinung, aber es gibt viele Meinungen.
Gerade beim Sport ist es, glaube ich, schwierig. Und weiterfahren.
Ja. Ja, also.
So, Rauno, jetzt sind wir immer noch auf der Bavaria-Tour unterwegs. Heute ist ja ein großer Fahrtag und wir sind gerade in Österreich, fahren durch Tirol. Und mir ist aufgefallen, dass du alles, was mit Motoren zu tun hat, schon betrieben hast, inklusive Flugzeugen.
Ja, das stimmt.
Und du hast mal ein eigenes Flugzeug gekauft, oder?
Ja, das ist richtig, ja. Ja, also es war so, wir waren im Training für Rallye Monte Carlo. In Südfrankreich.
Ja.
Und mein Kollege Tony Fall, wir sind zusammen trainiert. Wir waren westlich von,
Von Cannes.
Nizza. Und da kommt man zu Cannes, wenn man weiterfährt. Und in der Nähe von Cannes gibt es ein kleines Sportflughafen namens Cannes Mandelieu. Und weil ich einen Flugschein, Pilotenschein hatte, ich war neugierig, was für eine Flugzeuge die da haben. Und wenn wir da die Flugzeuge anschauen und bewundern, kommt dieser Hangarbesitzer zu uns und sagt, er hat ein Leckerbissen, ein Flugzeug von 44, ein Lascombe C4, glaube ich, was so.
Aha.
Und er sagte, ein reicher Architekt hat das komplett überarbeiten und renovieren lassen. Er kann aber jetzt damit nicht fliegen, weil das hat Heckrad. Weil damals war, also es war Anfang 70er Jahre, damals alle Sportflugzeuge, einmotorige praktisch, hatten einen Bugrad.
Okay.
Und so eine Maschine landet man anders und startet auch anders. Also der Architekt wollte dieses Flugzeug verkaufen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie viel? Und es war eine lächerlich kleine Summe. Und dann habe ich den Tony Fall gefragt, also wie viel hast du Geld in der Tasche? Und dann habe ich auch gerechnet, wie viel hatte ich Cash, weil damals gab es ja keine Kreditkarten. Man musste jede Menge Cash haben für Benzin, Hotel, mögliche Reparaturen oder irgendeine Probleme. Und wir haben festgestellt, wir hatten genügend Cash in der Tasche, um dieses kleine Flugzeug zu kaufen. Und gekauft.
Hast du mal ein, ja, bei Datsun, oder? Da hast du einen Straßenwagen komplett von Null auf Rallye abgestimmt, oder?
Ja, hat 3 Jahre gedauert. Okay. 3 Jahre habe ich das gemacht, ja. Was Aber war, dann wurde es auch recht gut.
Was war das Wichtigste für dich?
Ja, also Fahreigenschaften. Und dazu gehört Einlenken in die Kurve mit 3 Phasen. Eine ist mit Bremsen,
ja.
Eine ist Rollen, dritte ist beim Gas geben. Also wie das Auto sich benimmt, weil wenn du bremst, hast du dynamische Gewichtsverlagerung auf der Vorderachse.
Ja.
Und wenn du Gas gibst, hast du die Gewichtsverlagerung nach hinten. Und du musst Fahrwerk so abstimmen, dass das Auto in allen 3 Phasen beherrschbar ist. Mhm. Aber mein Prinzip ist, dass der Fahrer muss in die Kurve mit Bremse reinfahren können.
Ohne dass das Heck kommt?
Das müsste kommen.
Okay.
Weil wenn Heck nicht kommt, arbeitest du nur mit der Vorderachse und das Auto wird sofort untersteuert.
Okay.
Also das Heck muss kommen.
Okay.
Weil beide Achsen brauchen Schräglaufwinkel. Das ist etwas, was man heute nicht will. Weil das heißt, dass ein heutiger Mensch weltweit, wenn das Heck ein bisschen rutscht, er macht Augen zu und Mund auf und sonst nichts. Meine Erfahrung.
Ja, das stimmt. Da ist was dran.
Ja.
Aber ich finde Untersteuern fast noch schwieriger zu beherrschen, weil du...
Die beherrschen das auch nicht. Die haben einen Unfall.
Ja, ja, genau. Aber dann wirken wenigstens die Airbags. Aber du musst die Lenkung aufmachen, was ja eigentlich eine Reaktion ist, die du eigentlich
was
machst.
Was passiert, wenn das Auto untersteuert, ist sofort bremsen.
Ja.
Und die sogenannte Fachpresse in Deutschland sagt, nicht in der Kurve bremsen, in keinem Fall. Das ist falsch. Beim leichten Bremsen kriegst du mehr Gewicht auf der Vorderachse
und
dann die rutschende Vorderräder hoffentlich kriegen wieder Traktion.
Ja.
Aber das ist etwas, das kann man nicht machen, wenn man nicht geübt hat.
Ja, genau.
Weil wenn man das in einer schwierigen Situation macht, dass man bremst zu viel, dann schiebt es auf. Also alle diese Dinge und dann war es die Frage von Stabilisatoren, wie man die macht und die Feder, Radwinkel, Geometrie und also das sind so viele Dinge, die man machen muss. Plus, was soll man verstärken?
Ja. Ohne zu viel Gewicht ins Auto zu bringen, ne?
Ja, das kannst du mir nicht vermeiden. Weil wenn du, das sind die serienmäßige Autos, die halten Rallyfahrer nicht aus.
Das stimmt.
Die müssen verstärkt werden. Es sind gewisse Stellen, die man weiß, muss man verstärken. Und also heute Computer zeigen, wo sind die Schwachstellen. Und damals müsste der Mensch wissen, was man macht.
Ja. Und Reifenentwicklung ist natürlich auch ein Riesenfaktor.
Reifen, ja, also und das heißt aber, man muss wissen, welche Reifen für welche Verhältnisse. Weil es gibt keine Allround-Reifen. Alle Reifen haben eine gewisse Spitzenleistung in gewissen Verhältnissen. Und man muss verstehen, wann und wo. Und zum Beispiel bei Datsun, wir hatten andere Bodenfreiheit im Safari als in Monte Carlo. Monte Carlo relativ tief. Nicht möglichst tief, weil dann, wenn es schneit, kommst du nicht durch, weil es Schnee behindert.
Mhm. Gut, und Safari?
Und Safari musst du mehr haben. Und was viele Leute falsch machen, man muss, wenn man 2/3 von der Radaufhängung, Rad-Einfederweg zum Einfädern hat, dann braucht man noch 1/3 zum Ausfädern. Und diese Ausfedern fehlt bei vielen Autos.
Zumindest bei Serienautos, ne?
Ja, aber die Rallye-Autos, nicht alle Rallye-Autos sind von Experten gebaut. In meinen Erfahrungen, es bedeutet überhaupt nichts, wenn man sagt, das ist ein Werkswagen.
Okay.
Weil die sind auch Menschen.
Das stimmt.
die Werksingenieure und Mechaniker.
Und du hast ja mehrfach deine Erfahrung damit gemacht, bei Saab zum Beispiel.
Also ich habe, also Kontrolle ist besser als Glauben.
Du warst ja Spezialist auf Schotter eigentlich am Anfang.
Ja.
Hast du ja gesagt, ja. Irgendwie, als es mit Saab losging. Was sind so deine Lieblingsrallyes gewesen?
Also am Anfang meine Zielsetzung war, Spa-Sophia-Lüttich zu gewinnen. Mhm. Und für diesen Zweck habe ich einen Heli 3000 vom Werk gekauft, einen Ex-Rallywagen. Damit bin ich alltäglich gefahren mit dem Heli. Damit das Auto war eigentlich eine Verlängerung meines Armes. Es ist wirklich also automatisch ging, das Auto zu fahren. Weil jedes Auto ist ein bisschen anders. Und es wäre gut, dass man viele Kilometer mit einem Auto fährt, bevor man Rallye fährt damit.
Ja.
Das sind viele Kleinigkeiten. Also es ist nicht nur Fahrwerk, es sind viele Sachen. Also Spa-Sophia-Lüttich war am Anfang meine Zielsetzung. Und das habe ich gewonnen dann mit ein bisschen Glück. Man braucht Glück immer zu gewinnen. Und dann war Safari. Und Monte Carlo kam erst nach diesen zwei.
Was war für dich der Reiz bei der Safari?
Wenn du am Donnerstagvormittag losfährst, dann geht es kontinuierlich weiter bis Montagnachmittag. Das heißt, du musst für alle möglichen Fälle vorbereitet sein für diesen Zeitraum. Und man muss eine genaue Planung haben, was man macht, wenn es trocken ist. Und dann muss man einen Alternativplan haben, was macht man, wenn es regnet. Und da gibt es mehrere Stufen, wie viel es regnet. Weil zum Beispiel ein Jahr, einen Tag vor der Rallye, hat es 30 Zentimeter geregnet. Denk mal, 30 Zentimeter. Und es gab viele Stellen, wo man die Straße nicht gefunden hat. Es war ein kleiner See. Und da fuhr man ganz langsam. Und wenn rechte Seite plötzlich ein bisschen tiefer geht, das heißt, das ist Graben. Dann ein bisschen zurück links. Und wenn dann linke Rad ein bisschen linke Seite tiefer geht, das heißt, aha, da fängt das Graben an. Also wieder zurück ein bisschen. Also so.
Ja.
Und da ist mir passiert zum Beispiel, dass plötzlich kam eine 90-Grad-Ecke links. Und 5 Meter und dann 90 Grad rechts, also ganz eng, eine Brücke. Das könnte man auch nicht sehen, es war unter Wasser. Also ich bin gerade mit der Vorderachse in dem Wasser eingestürzt. Und es ging so tief, man könnte hintere Stoßstange ein bisschen sehen. Das ganze Auto war unter Wasser. Und da zum Beispiel, da kamen die Einheimische und ich habe unter Wasser Kofferraumdeckel öffnen können, habe da ein Schleppseil rausgeholt. Ich wusste, wo das war, weil der Fahrer muss immer selber das Auto, alle Dinge zusammenpacken. Und habe das befestigt. Es gibt so einen Ösen irgendwo hinten bei Stoßstange.
Ja.
Und ich verwende nicht diese Metallhaken wie alle anderen. Ich mache immer einen Knoten.
Okay.
Weil diese Metallhaken kaputt gehen oder wenn diese Metallhaken sich löst, das ist tödlich, wenn dieses dann fliegt.
Ja, ja, klar.
Also ich akzeptiere die Metallhaken nicht. Es wird einfach mit einem Knoten gebunden, wie die Segel auf einem Segelschiff. Solche Knoten. Ein Polsteck heißt es. Und dann, es waren etwa 20 Einheimische. Und ich habe die dann dirigiert, wie man sieht. Und dann haben wir das Auto raus. Und dann, die haben freiwillig vorgeschlagen, die werden vor mir laufen. Das ist die Straße und dann soll ich folgen.
Okay.
Das ging etwa 500 Meter so, das ist lange Entfernung. Und dann, es ist üblich in Ostafrika, wenn die Einheimische helfen, dass du Geld bezahlen musst. Und dann sind wir da am Ende und ich habe gesagt, yes, how much? Und diese haben mir gesagt, nothing, this is bought. Also solche Leute gibt es.
Manchmal gibt es sowas, ne?
Ja, ja.
Manchmal hat man
also das, wie ich sage, die Hautfarbe ist nicht ausschlaggebend. Es ist der Mensch selber. Und das gibt es bei Schwarzen, Weißen, Gelben und Roten.
Absolut. Das war, glaube ich, auch die Safari-Rallye. Hab mal gehört, die Geschichte von dir mit der Brücke, wo du rübergeflogen bist.
Ja, also das war meine erste Safari. Da bin ich mit einem Mercedes 220 SEB gefahren. Und wir lagen in der Führung. Das war ganz am Anfang. Wir hatten vielleicht 100 Kilometer hinter uns. Und der Beifahrer, das war ein lokaler Beifahrer, hat einen navigatorischen Fehler gemacht. Navigationsfehler und wir sind falsch gefahren. Was wir in dem Moment nicht wussten. Plötzlich kommt eine Brücke über einen ganz kleinen Fluss. Wirklich klein, fast ein Pfad. Aber da ist es typisch, dass die sind ja aus Holz, die Brücke da. Das, am Anfang geht es ca. 15 Meter steil hoch. Dann geht es flach über Wasser. Und auf der anderen Seite wieder steil nach unten. So, dass wenn es gibt immer wieder ein Flut, wenn es stark regnet, dass diese Wasser diese Brücke nicht mitnimmt. Also wir kommt diese Brücke, ich fahre so 120 und habe eingeschätzt, das wäre richtig. Und dann komme ich hoch und dann sehe ich, wenn ich da oben bin, es sind keine Planken in der Mitte.
Das heißt, es war gar keine Brücke in der Mitte, sondern da wird man ins Wasser
Nichts gefallen. In der Mitte.
Okay.
Aber wir waren schnell genug, wir sind gesprungen und auf der gegenüberliegenden Seite gelandet. Also perfekt. Dann sagen wir, ja, das war ja Glück, schön. Dann fahren wir weiter und 5 Kilometer später sagt mein Beifahrer, der hieß Peter Gut, sagte Peter, I'm sorry, but wrong road. Also wir haben gedreht und dann zurückgefahren und ich hatte vergessen, genau wie schnell war ich, damit man genügend springt.
Und du wusstest, du musst wieder über diese plankenlose Brücke
zurück? Ich müsste darüber fahren und das war unangenehm.
Ja.
Und dann bin ich sicherheitshalber ein bisschen schneller gefahren. Mit Resultat, wenn ich gelandet bin, bin ich ein bisschen Berührung mit so Stoßstange und Straße gemacht, also
oh Gott, oh Gott.
Ein bisschen gebogen, nicht viel, kein Problem. Aha. Aber wir sind drüber gekommen, aber das war spannend. Ist die Geschwindigkeit richtig oder nicht?
Spannendes.
Und Safari ist voll von solchen kleinen Überraschungen.
Ja, das
und das ist Grund, warum ich Safari liebe. Du musst improvisieren, du musst schnell reagieren, wenn was passiert. Du musst eine Planung haben in deinem Kopf. Was macht man in so einem Fall? Und dann muss man wissen, bei welchem Fluss oder Pfad kann es eine Überschwemmung geben. Und was macht man dann, wenn es sowas gibt? Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Das war schon in den 80er Jahren. Ich fuhr Opel. Wir waren mit Checkermeter, der ist dazu gefahren, etwa gleich in der Spitze. Er hatte eine niedrigere Startnummer, er war zuerst bei dem Fluss. Und da waren, ich weiß nicht mehr, 10 Autos, die stehen da am Flusskant, also anders, kurz vor diesem Fluss, da gab es keine Brücke. Und dieser Fluss war so etwa 30 Meter breit. Und man sieht, wie die Straße im Fluss reingeht. Man sieht, wie erster Gang. Man sieht, wie die Straße auf andere Seite hochgeht. Aber da steht ein Auto in der Mitte vom Fluss. Da war vielleicht 50 cm Wasser. Und andere gucken, was tut man? Und da steht ein älterer Herr, einheimisch. Und ich habe gesagt, ich gebe 100 Schilling, wenn du zu Fuß diese Fluss überquerst, so dass da keine Steine gibt, keine Löcher, dass ich mit dem Auto durchfahren kann. Da dachte ich, okay, mache ich. Und der ist vor mir dann zu Fuß, Wasser bis zum Knie etwa, durchgelaufen. Ich habe ihn gefolgt, ohne Probleme. Und der Schickermeter hat nicht daran gedacht. Er ist direkt quer über diesen Fluss Richtung Straße auf andere Seite gefahren und stecken geblieben.
Oh.
Und ich habe gedacht, das ist sehr wahrscheinlich, dass passiert. Und habe deswegen mir die Mühe gegeben, mit dem Einheimischen her zu reden. Vereinbaren wie viel. Und dann Hilfe bekommen. Und die anderen haben es nicht gemacht. Und was dann passiert, dann war ich, was war es, 15, 20 Minuten in der Führung. Weil der Meta war Zweiter, war dann Zweiter, weil er stecken geblieben ist. Dann, wenn wir im Ziel waren, haben die Inder, da der Meta ist ja Inder, aber die Inder-Organisation war auch nur Inder. Die haben diskutiert, dass diese Etappe wird annulliert. Weil die Stelle war nicht fahrbar. Was nicht stimmt. Also solche Dinge passierte da. Und das gehört, das macht man in jedem Sport.
Politik gehört auch dazu.
Ne? Politik gibt es in jedem Sport, völlig egal welches Sport. Also man soll seine Nerven nicht deswegen verlieren, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und dann die Probleme zum Beispiel Staub. Die Autos starten mit oft, nicht immer, mit 2 Minuten Abstand. Und die 2 Minuten holt man oft relativ schnell auf. Und dann muss man beobachten, auf welche Seite kommt der Wind. Und man kann nur auf der Windseite überholen, weil da wird der Staub weggeblasen.
Okay.
Oder es muss eine Strecke geben, was sehr, sehr kurvenreich ist, dass der Mann vorne so langsam fährt, dass man könnte mit ein bisschen Schwung in der Kurve überholen. Also die Überholmanöver sind schwierig.
Weil ja oft die Straßen auch sehr schmal sind.
Ne? Die sind, ja, beides gibt es, schmal und breit und also alles Mögliche. Und die Safari-Autos haben vorne so eine Konstruktion, eine extra Stoßstange. Und der Name kommt aus Australien. Diese Stange heißt Rubar. Es kommt von dem Wort Känguru. Und die normalen Autos, die in der Wüste in Australien fahren, wo es viele Kängurus gibt, die Kängurus springen oft über die Straße. Und dann trifft man die. Und dann ist Kühler kaputt. Und ein bisschen mehr auch. Und deswegen, die haben in Australien diese Rohrkonstruktion vor dem Auto. Und das heißt Rubar. Wir haben das auch im Safari, aber nicht wegen Kängurus, sondern wegen Überholen. Wenn der Mann vorne nicht Platz macht, kannst du nicht da hinten warten, weil dann ist da die Windschutzscheibe kaputt von den fliegenden Steinen. Also du kommst mit einem Schwung, holst ihn ein, macht der nicht Platz, dann kommt dann eine kleine Berührung und dann hast du Platz. Deswegen hat man im Safari diese Rohbahn.
Und er hat einen Augenblick Zeit, sich mal zu überlegen, was da passiert ist.
Ja, der Mann vorne weiß schon, dass er hätte Platz machen müssen. Aber es ist menschlich, dass man nicht, wenn man kämpft, um eine gute Zeit zu machen, macht man ungern Platz.
Das stimmt.
Es gibt Fahrer und Fahrer, die Platz machen, einige machen es nicht. Aber deswegen hat man diese Rohbahn.
Oh no. Das war die Bavaria-Tour dieses Jahr. Ich habe ganz viel Spaß gehabt. Wir haben es überlebt und obwohl ich auch kurz gefahren bin, war es okay für dich.
Ja, so, ja, wir haben überlebt und wir haben keinen einzigen Zuschauer gesehen, der hätte seine Faust gezeigt.
Das war das Tolle, oder?
Ja,
wir haben es gerade beim Reinfahren in die Garage gesagt, ein 02 ist einfach nur sympathisch.
Das ist ja Sympathieträger, einfach so. Ja.
Ganz viele hochgestreckte Daumen haben wir gesehen. Und vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit, für deine Geduld, für die tollen Antworten. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage.
Ja, bitte.
Mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder bekommt nochmal die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du es verfahren?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so viele wunderbare Rallyes in der Welt, so viele wunderbare, hochinteressante Rennstrecken, die ich gefahren bin. Also da, ich würde eine einfache Antwort geben. Und das ist, ich würde 20 Liter in einem BMW E30 haben und lange Spikes und auf einem finnischen, zugefrorenen See die 20 Liter einfach wegfahren. Und dann habe ich noch 30 Liter Benzin da. Und die würde ich in einem schnellen Snowmobile eintanken und durch die finnische Förster, also
Wälder,
Wälder,
ja,
nördlich von Polarkreis, wo es wenig Bäume gibt, sodass man kann im Wald schnell fahren, zwischen den Bäumen, in Neuschnee richtig Gas geben. So ein Gerät macht 160 km/h und also das macht Spaß. Und mit 30 Liter komme ich 100 Kilometer.
Wir haben über so vieles nicht gesprochen, aber man müsste für jede Motorsportart einen eigenen Podcast mit dir aufnehmen. Snowmobil bist du auch jahrelang gefahren.
Ja, ich habe 20 Jahre so Abenteuerreisen organisiert und geführt mit Snowmobil. An der Grenze von der Legalität.
Da fragen wir jetzt mal nicht nach Raune. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Und dann reden wir über die anderen motorischen Sachen, die du so bewegt hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Geduld und für deine unwahrscheinlich charmanten, netten Antworten.
Ja, vielen Dank.
Das war Rauno Altonen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der Motorsound war nicht zu laut. Ein paar Videoausschnitte aus dem Interview findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal und es hat mich nachhaltig beeindruckt, wie gut der BMW 02 auch bei hohen Geschwindigkeiten liegt und wie direkt Lenkbefehle umgesetzt werden. Und man muss sich immer wieder bewusst machen, dass dieses Auto bereits über 50 Jahre alt ist. Kaum zu glauben. So. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin schaut nochmal auf meinen YouTube-Kanal. Dort findet ihr unter anderem auch ein neues 360-Grad-Video mit Christian Menzel auf der Nordschleife in einem Porsche 911 RSR. Und ansonsten bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.